So, es ist jetzt mal wieder Zeit für eine neue Runde Buddy Talk und heute haben wir uns mal was. Wir denken uns eigentlich immer was super, super Cooles aus, aber heute was ganz Besonderes, denn heute sind wir so ein bisschen zweigeteilt. Erstmal fangen Mika und ich an, so mit ein bisschen allgemein hier und da Wettkampfgeschehnisse von den vergangenen Tagen, als auch, und ich meine, das ist das viel interessantere. Der richtige Saisonstart, der steht ja erst an, Oceanside und natürlich von unserer Seite viel wichtiger Singapur. Das kommt jetzt die nächsten Wochen. Und danach haben wir natürlich noch den Simon, der darf natürlich nicht fehlen. Der entschuldigt sich aus, der ist auf dem Weg nach Amerika. Dem geht's gut, aber durch die Zeitverschiebung, pipapo, ist er quasi erst später mit dabei. Und Simon hat quasi das ganze Thema Reifen wieder, wie hat das gesagt, von der Grundschule über die Hauptschule zum mittleren Reife, zum Abitur, zum akademischen Abschluss. Ist alles ein bisschen was dabei. Zusammen mit Mr. Schwalbe, Sepp Breuer, den wir hier auch schon zu Gast haben. Also alle Themen von Huckles über, wie kriege ich überhaupt einen Mantel auf die Felge. Soll für jeden was dabei sein. Wir beide haben es noch nicht gehört, aber das ist zumindest das, wie wir ihn ankündigen durften. Von daher, genau, buntes Zirkungszelt, ihr wisst ja, Simon kann es deutlich besser ausführen wie ich. Ja, von daher, bleibt einfach mal dran. Ich glaube, es wird ganz cool. Und weil Simon ja auch noch nicht dabei ist, liegt es auch so ein bisschen an uns beiden heute, Mika, unseren Presenter zu bestimmen. Und das ist, oder nicht zu bestimmen, quasi zu präsentieren. Und das ist einmal mehr Whoop. Und bevor ich jetzt darüber quatsche, was ich in den letzten Monaten schon mit Whoop alles erleben durfte, springe ich doch mal zu dir, Mika. Sag doch mal, du hast jetzt das Whoop seit, ich glaube, 2, 3 Wochen. Wie sind deine ersten Erfahrungen? Wie nutzt du es? Wo hast du vielleicht auch schon die ersten Benefits oder die ersten Benefits sehen können? Und genau, wie macht so ein Profi das mit so einem Profigerät?
Jo, jo, auch erstmal moin von meiner Seite. Genau, hab's jetzt dann ja, knapp 2 Wochen, glaube ich. Und hab's wie eigentlich bei allen, sage ich mal, neuen Gadgets, wie auch immer, quasi die ich bekomme oder die ich mir kaufe. Eigentlich mache ich es immer so, dass ich die erstmal nur im Hintergrund so ein bisschen mitlaufen lasse. Und da finde ich, ist das ja auch von Whoop aus eigentlich schon so gedacht, dass in den ersten Tagen, das in der App ja auch schon steht, quasi so erstmal Daten sammeln quasi. Und dann freut man sich von Tag und zu Tag mehr eigentlich, bis dann mal auch vernünftige Auswertungen und Trends da halt quasi kommen. Aber ja, wie gesagt, das mache ich sowieso bei allen neuen Geräten erstmal schauen. Und nee, jetzt so langsam kommen mehr und mehr Statistiken. Ich kann so ein bisschen Trends verfolgen und muss sagen, bin echt ja, sehr, sehr zufrieden mit. Ich habe es auch zum Beispiel über die Garmin-Uhr, die zeigt auch so Trends und sowas an. Merke aber, dass bei Whoop in der App quasi, da ist halt wirklich alles darauf ausgerichtet. Und ja, finde es auf jeden Fall echt ziemlich ja, benutzerfreundlich, sage ich mal. Und jetzt für mich als Profi muss ich jetzt sagen, hatte ich jetzt noch nicht das krasse Oha-Erlebnis damit gehabt. Aber ja, kann es mir gerade, glaube ich, für Leute vorstellen, die sich nicht 24/7 mit dem Sport und dann auch noch viel mit der Theorie halt wie ich beschäftige, dass das echt richtig cool ist, dass das gut aufbereitet ist. Und ich muss halt sagen, so die Werte, also die Messgenauigkeit ist jetzt sicherlich nicht wie im Labor, aber auch für mich absolut, also immer noch richtig gut. Es passt wirklich gut mit meinem Gefühl und mit dem Training auch zusammen. Also ich sehe eigentlich, man kann eigentlich so bei mir in den Daten immer sehen, wann ist jetzt ein Mikroblock vorbei, in welcher Phase von dem Mikroblock befinde ich mich jetzt gerade. Und ja, auf jeden Fall cool zu verfolgen da die Werte. Und ich bin jetzt gespannt auf die nächsten Wochen, jetzt gerade mit der Reise nach Singapur, 6 Zeitzonen, wie da dann quasi Werte sind so. Das ist mittlerweile, muss ich sagen, so zu Hause habe ich echt ein gutes Setup so, dass da echt wenig, dass der Stress so gering wie möglich ist für mich zu Hause. Aber gerade so eine Reise ist natürlich doch nochmal großer Stress für den Körper. Und da bin ich dann gespannt, was Whoop dann da, wie es mich dann quasi da, ja, was da für Tipps für mich bereitstellt.
Ja, das ist halt wirklich krass. Also ich hätte es auch nicht gedacht, dass es das möglich ist, wie präzise eigentlich das Armband oder das Whoop einem zeigt, wie zum Beispiel so eine Trainingseinheit, wie anstrengend die gewesen ist. Also ich bin wirklich immer wieder schockiert, wie genau das ist und wie extrem das auch so zu meinem körperlichen Gefühl halt auch passt. Von daher, ja, probiert es auch gerne mal aus. Wie gesagt, Simon hat es schon zwei, dreimal gesagt. Wir haben natürlich auch einen Code. Ich glaube, oder ich weiß es. Ich weiß es. Ich kriege quasi mit unserem Code einen Monat Whoop for free, wenn ihr eine Mitgliedschaft über ein Jahr macht. Und da kommt ihr hin mit dem Link. Das ist join.whoop.com/bodytalk. Alle draufklicken, Membership abschließen und dann profitiert ihr genauso wie wir von Whoop. So, Mika.
Jo.
Sag mal, wie viel FOMO ist jetzt drin? Wir sind jetzt über Ostern. Die nächsten beiden Wochenenden werden wild. Erstmal von der Sideline Oceanside und dann Singapur. Wie heiß bist du? Wie viel FOMO ist schon drin?
Ja, schon, bin schon echt richtig heiß. Also jetzt fühlt es sich echt jetzt so wie der wirkliche Kickoff der Mittel- und Langdistanzsaison an. Ja, es geht auf beiden Teilen der Welt geht es jetzt richtig rund. Und jetzt glaube ich auch eigentlich so, dass alle Athleten eigentlich so langsam halt in sich zeigen müssen letztendlich. Also auf der Mitteldistanz, klar, haben es einige schon in Miami gemacht. Aber ich bin auch schon echt gespannt jetzt, wie die vermeintlich reinen Langdistanzler sich jetzt schlagen. Weil ich meine, ich glaube, jeder, der auf die Ironman Pro Serie da halt am Ende des Jahres vorne sein will, der muss eigentlich Oceanside machen. Und das sieht man auch, wenn man sich die Startlisten anschaut, dass da echt alle auch Langdistanzler am Start sind. Plus ein paar auch, die noch primär auf der Mitteldistanz unterwegs sind. Also bin ich auch gespannt, wie da quasi das Aufeinandertreffen ist. Aber ja, so gefühlt sieht man jetzt überall so, Leute präsentieren ihr neues Racebike, die Race-Suits kommen raus und sowas. Also ja, geht jetzt endlich los.
Weißt du, wo ich das immer merke, dass man heiß ist? Wenn man so gefühlt jeden Strohhalm mitnimmt, was man so an Triathlon konsumieren kann. Ich weiß nicht, wir haben ja gerade schon halb gequatscht. Ich muss sagen, ich habe mir jetzt die Tage auch Livin angeguckt, den Indoor-Weltcup. Und ich muss wirklich sagen, es hat irgendwie richtig Bock gemacht.
Ja,
also keine Ahnung, auch ich weiß nicht, woran es eigentlich gelegen hat. Eigentlich ist es super langweilig gewesen. Also für jeden, der das vielleicht nicht mitbekommen hat, das ist ein Indoor-Weltcup gewesen. Es ging über verschiedene Heats, also quasi Vorläufe, Halbfinale, Finalläufe. Und dann sind quasi immer, also ähnlich wie es letztes Jahr auch in Hamburg gewesen ist, die besten 4 bis 6 weitergekommen. Und das Ganze und das Besondere in Livin ist gewesen, dass das quasi in einer Halle das Venue gewesen ist. Und es ist in der Mitte von der 200-Meter-Bahn ein Pool aufgebaut worden, in dem 150 Meter geschwommen wurde. Danach, glaube ich, 15 Runden a 200 Meter, also insgesamt 3 Kilometer Radfahren und dann 1 Kilometer Laufen. Und das alles auf dem Indoor-Drag von 200 Metern. Also eigentlich, ja, ich sag mal, ein 25-Meter-Pool ist jetzt nicht mega interessant. Eine 200-Meter-Runde auf dem Fahrrad ist jetzt auch nicht mega interessant. Aber ich fand die Dynamik irgendwie geil. Also ja. Es war eine richtig coole Dynamik da drin. Und man hat eigentlich gesehen, wer eigentlich die abgefuckten Athleten sind, die schlussendlich dann auch gewinnen. Also sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern hat man eigentlich gesehen, dass so eine Mischung aus, also klar, irgendwie richtig gut zu sein, aber halt, ich meine, man hat es bei Laura gesehen, genauso auch wie bei den Männern. Es haben diejenigen gewonnen, die sich taktisch am schlauesten angestellt haben. Und ja, das hat man irgendwie richtig geil da gesehen. Also wie Laura, ich weiß gar nicht, ob es beabsichtigt war oder nicht, wie sie Gwen Jürgensen, die ja von hinten gekommen ist, wie sie so ein bisschen nicht den Weg abgeschnitten hat. Die hat halt einfach ihren Move machen wollen. Aber die hat quasi so diese Millisekunde oder diesen Schritt von Gwen so ein bisschen verkürzt und hat es dann halt gemacht. Wobei man wahrscheinlich hätte sagen können, oder ich bin der Meinung, dass es hätte auch gut und gerne anders aus, oder die Gwen war irgendwie in dem Moment die Stärkere, aber Laura hat sich halt einfach schlauer angestellt und hat das Ding dann irgendwie souverän gewonnen. Und das fand ich, war wirklich geil anzuschauen und irgendwie halt 10 Minuten hat es ein Rennen gedauert, pack, pack, pack. Ich weiß nicht, ich habe die Halbfinals geguckt und dann musste man 2 Stunden warten, bis die Finals gekommen sind. Das war irgendwie, hat irgendwie Bock gemacht, sich anzugucken.
Ja, voll, war halt wirklich actionreich so. Und auch das Venue sah halt auch echt richtig cool aus. 5.000 Zuschauer waren da und ja, gute Stimmung. Dann war es um irgendwie 20 vor 10 und um 10 hier deutscher Zeit waren die Finals dann. Das heißt auch da so Abendstimmung halt. Die vorher, ich habe ein bisschen vor den zwischen den Halbfinals und Finals kamen dann so Kinderläufe, die wurden irgendwie auch noch übertragen, das war auch ganz geil, wo dann echt so 8-9-Jährige da rumgeheizt sind. Und ja, also so als reines Race, weiß ich nicht, würde es mich jetzt auch nicht so krass reizen, oder ich meine, ist halt auch ein bisschen einfach komisch, da Rad zu fahren. So, ich war übrigens für genau das Rennen 2020 auch schon auf der Liste. Damals war es noch ein Europacup. Das war jetzt das erste Mal, dass es ein Weltcup war und dementsprechend auch echt ziemlich dick Punkte gibt. Aber 2020 wäre ich da fast gestartet, aber dann kam halt Corona. Also damals ja noch, war ich ja noch eher auf der Kurzdistanz unterwegs. Hätte ich auch damals schon echt Bock drauf gehabt. Und jetzt, cool anzusehen. Schwimmniveau halt echt, halt schon echt ziemlich hoch da, gerade in Frankreich. Hatte auch im Halbfinale teilweise echt so Franzosen, von denen ich vorher noch nie was gehört hatte, die dann da die 150 Meter
oder was, ne?
Ja,
also 150 so durchgegangen,
brutal. Ey, und es sah so locker aus, also es war ja schon echt ziemlich beeindruckend. Dann auf Rad sah es einfach ein bisschen komisch aus, so fand ich, muss man schon sagen. Aber ja, wie du sagst, so das Positionieren da halt echt entscheidend. Das fand ich zum Beispiel im Finale hat Tim echt gut gemacht, der da auf dem Rad viel von vorne halt gefahren ist. Aber du hast ja gesehen, es war nicht so richtig Zug drauf. Es hat sich eigentlich jeder nur so ein bisschen angeguckt. Und da, ich meine, wenn du da halt als Erster von der Gruppe absteigst im Vergleich zum als Sechster, hast du halt direkt so eine Lücke und dann ist ein Kilometer halt echt nicht viel. Plus halt die Wechsel. Also ich glaube, Laura hat halt irgendwie nochmal 2 Sekunden schneller gewechselt als Gwen. Gwen ist als Letzte von der Gruppe abgestiegen. Die sah jetzt eh nicht so gut auf dem Rad, fand ich aus. Also die Disposition sowieso nicht, aber auch so, wie sie jetzt gefahren ist. Und ja, das bisschen reicht halt schon. Und dann ist halt Gwen, glaube ich, 3 Sekunden schneller gelaufen als Laura. Was ja auf 1 Kilometer jetzt nicht wenig ist. Also eine halbe Minute auf 10 Kilometern. Hochgerechnet, aber ja, wie du sagst, so ich nenne es immer so, die Soft Skills sind halt da echt gefragt und das hat auf jeden Fall Bock gemacht, fand ich.
Ja, obwohl die Gwen, die war halt auch brutal. In dem Halbfinale haben ja 2 Schweizerinnen so richtig Gas gegeben und die war ja, ich glaube, 10, 15 Sekunden schon weg.
Ja, ey,
und die ist das ja noch das durch, ist, die ist ja den Kilometer, das ist ja noch aufgelaufen.
Ja.
Also das war wirklich brutal.
Ja, die rennt schon echt krass.
Was ich halt auch geil fand, es gab eine Belgierin, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die ist noch ganz klassisch mit Körbchen gefahren.
Ja,
oder ich weiß nicht, Körbchen habe ich nicht gesehen, aber die ist mit Laufschuhen.
Mit Carbon-Schuhen.
Ja, und ich musste immer so lachen, weil es gab ja früher mal ein Bundesliga-Rennen in Gladbeck. Ich weiß nicht, kennst du das noch? Also
nee,
es war so es gibt es wahrscheinlich jetzt auch schon über 10 Jahre nicht mehr, aber es war früher immer der Bundesliga-Saisonauftakt. Es war mal in Gladbeck, das war morgens, es war immer im Teamrennen und morgens war es so, dass jeder, also es ist 5 in einem Team, jeder ist immer in einem Heat gestartet, auch so über so eine super Sprintdistanz, auch im Becken schwimmen und dann irgendwie einmal um den ganzen Komplex Radfahren, irgendwie 5 Kilometer und dann 1,5 Kilometer laufen und dann abends quasi als mit Time Trial, also Team Time Trial und 4 zusammenlaufen in einem Team, quasi als Jagdstart dann. Also morgens wurden die Zeiten quasi zusammenaddiert. Und dann die Abstände zu den Teams nach hinten und dann quasi als Teamrennen. Und das hat halt auch mal richtig Bock gemacht. Und da war halt auch mal vorher die Frage so, schafft man es noch, die Schuhe anzuziehen und in der Gruppe zu sitzen? Und dann gab es halt immer diese Situation. Dann waren halt vielleicht, ich weiß nicht, es gab ja so 15, 16 Teams, die waren dann vorher zusammen in einer Gruppe. Und dann gab es immer die Situation, weiß ich, die Hälfte hatte Schuhe an, die andere Hälfte nicht. Und du wusstest ganz genau, ey, wenn du die Laufschuhe anhattest, du musst nichts machen und du hast dich eigentlich 4 Kilometer darauf gefreut, dass du abgestiegen bist und hast halt Vollgas gegeben. Es hat schon irgendwie immer Bock gemacht und die hat es wirklich, und ich meine, es musste erstmal, die Eier musste erstmal haben, ne? Quasi als einzige mit normalen Schuhen. Ich meine, die ist natürlich auch brutal geschwommen. Leider im Finale hat sich das nicht so ausgezahlt, weil sie gefühlte 6., 7. Position in den Wechsel reingekommen ist und von allen anderen eher blockiert wurde. Aber schon krass. Nee, fand ich irgendwie, keine Ahnung, war überraschend. Ich war ja eigentlich Freitag schon ready. Ich habe ja gedacht, irgendwie, keine Ahnung, ich habe eine Werbung gesehen, habe gedacht, ja, heute Abend kann ich Triathlon gucken. Eben war nicht so, musste noch einen Tag warten. Und dann fand ich eigentlich überrascht, dass ich mir das wirklich alles angeguckt habe. Ja, ja, irgendwie ja, war
einfach
positive Überraschung. Hat Bock gemacht.
Gutes Entertainment so. Sportlich weiß ich jetzt nicht, wie viel da die Athletinnen und Athleten jetzt von mitnehmen. Also ich meine, im Schwimmen auf der kurzen Strecke, also ich meine, wenn man da jetzt eine große Lücke hat, so, dann hat man echt große Probleme, glaube ich. Aber sonst, ich meine, man hat ja auch gesehen, die waren beim Schwimmen echt alle schon sehr, sehr, sehr dicht zusammen. Ich denke mal, Rad kann man auch nicht viel von mitnehmen. Am ehesten vielleicht noch so ein bisschen Richtung Spritzigkeit beim Laufen, dass man da was sieht, irgendwie wie man jetzt drauf ist. Aber ich glaube jetzt für die Athletinnen und Athleten war das da auch einfach ein Motordurchpuster zu Beginn der Saison, plus eben nochmal dieser Fokus auf die Wechsel, weswegen da viele mitgemacht haben, plus halt die Weltcup-Punkte. Also das muss man schon sagen, so für 3x10 Minuten da Vollgas. Dann gerade jetzt zum Beispiel aus Saarbrücken, super kurze Anreise oder relativ kurze Anreise, wenn man bedenkt, dass es ein Weltcup ist. Ja, von daher waren da echt viele, viele auch der Deutschen eben am Start. Und ja, auf jeden Fall denke ich, ein durchweg positives Ergebnis eigentlich. Und ja, jetzt glaube ich, jeder der da am Start war, ist jetzt auf jeden Fall bereit, beziehungsweise so scharf, sage ich mal, halt jetzt für die wirklich wichtigen WTCS-Rennen oder halt olympische Distanz im Weltcup, wo es dann auch vielleicht nochmal Olympiapunkte und sowas gibt. Also ja, ein cooler Auftakt.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob du aus so Wochenenden überhaupt irgendwas ablesen kannst. Ich glaube, es ist eher wie so ein Fun-Weekend. Ja. Also ich glaube, auch wenn du da gut bist, wie gesagt, da spielen halt so viele taktische Soft Skills irgendwie spielen da eine deutlich größere Rolle, wie es normal spielen würde. Dementsprechend kannst du es, glaube ich, da kannst du da wahrscheinlich wenig eine Prognose erstellen, was da vielleicht die nächsten Wochen passiert. Aber ich glaube, und ich meine, wenn du da halt einfach ein Wochenende hast mit viel Lasershow und Feuer und da von mir aus noch erfolgreich bist, dann ist es auf jeden Fall gut für die ganze Motivation und hast irgendwie nochmal so einen extra Motivationsboost.
Ja, voll. Also Rennen gewinnen schadet nie oder gut sein. Von daher war das...
Soll sich auch lohnen, ne?
Ja, genau.
Ja, nee, krass, ja. Aber für uns natürlich viel wichtiger, Mika. Also ist natürlich für uns auch wichtig. Was meinst du, was passiert denn jetzt am Wochenende? Ich meine, Oceanside steht an, was ich wirklich krass finde, vergleichsweise zur PTO, wirklich jeder, der gesagt hat, er will diese Ironman-Serie machen, der macht jetzt auch wirklich Oceanside. Also es gibt gefühlt keiner, der jetzt hier seine, es gibt keine Wildcards, es gibt niemanden, der quasi zurückzieht, sondern gefühlt jeder, der gesagt hat, die Ironman-Serie ist halt auch ein Ziel für ihn, der steht halt auch auf der Startliste. Man muss natürlich auch sagen, es sind natürlich lange nicht so viele wie irgendwie bei der PTO, sondern es handelt dann sich ja dann doch eher so um vielleicht ein Dutzend Athleten, so plus minus. Aber die sind alle da und ich glaube, es wird halt freue ich mich so ein bisschen auf das Rennen. Also es ist anders wie vor Miami, obwohl Miami ja eigentlich größer gewesen ist, aber ich habe irgendwie, freue ich mich drauf, was jetzt irgendwie in Oceanside nächste Woche passiert. Ja. Und wie das Rennen ausgeht und wie die einzelnen Jungs so performen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, es wird eine ganz andere Dynamik haben als Miami. Einmal halt einfach, weil ich glaube, über 80 Starter bei den Männern und ich glaube 40 Starterinnen bei den Frauen am Start sind, dann ist natürlich kein Racetrack, sondern die fahren halt einfach draußen auf normalen Straßen. Dann gibt es wieder halt bei Ironman einfach die 12-Meter-Regel und nicht die 20-Meter-Regel. Also ja, ich glaube, es wird ein ganz anderes Rennen. Aber trotzdem habe ich da auch richtig Bock drauf, das zu verfolgen. Ist ja auch, haben die auch echt, muss man Ironman ja lassen, richtig cool jetzt gemacht mit der Übertragung. Also bin ich auch da mal gespannt, quasi jetzt der Vergleich zur T100. Vielleicht ist da besser, wenn man das dann mit Singapur vergleicht so. Weil es dann da auch eher auf einen in Häkchen normaleren Kurs ist, als es auf diesem Racetrack. Aber ja, also wie du schon meinst, so die, gerade bei den Männern, bei den Frauen, bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher, wer da jetzt alles auf die auf die Serie jetzt geht. Also zum Beispiel Cat Matthews, die startet jetzt ja nicht, weil sie ja mit ihrer Waden, wie heißt das, Muskelfaser, hat sie da, ne?
Muskelfaser.
Ich hatte jetzt gelesen, irgendwie Kalftier, und sie ist jetzt, ist sie sich auch nicht sicher, ob sie halt Texas machen kann. Aber ja, sonst macht es halt einfach Sinn, so wie jetzt ja zum Beispiel auch wie Flo, jetzt Oceanside zu machen, da ein bisschen drüben halt zu bleiben, die, was sind es, ich glaube, drei oder vier Wochen, okay. Bis Texas, und dann halt Texas zu machen. Auch da bin ich dann wiederum gespannt nach dem Rennen, was dann da die Athleten für Schlüsse draus ziehen aus dem Rennen, ob man da Großschlüsse draus ziehen kann. Ich denke, das wird auch ganz spannend, weil wenn wir dann da mit Flo drüber quatschen können, quasi von der Mitteldistanz dann für Texas, was man daraus dann mitnimmt, gerade wenn es dann eben nur 3 Wochen Vorbereitung sind, plus noch ein bisschen regenerieren und wieder tapern, eigentlich nur vielleicht 2, 2,5 Trainingswochen. Aber ja, trotzdem spannend, und für mich halt auf jeden Fall auch spannend, so Sam Long, der ja beides macht, Oceanside, und dann 8 Tage später echt eigentlich fast am anderen, auf der anderen Seite der Welt, dann in Singapur startet.
Ja, das, ich meine, der macht ja auch noch ganz andere Sachen, ne? Ja. Der wird überrundet und dann überrundet er alle wieder zurück, ne? Ja. Du hast ja ganz am Anfang gesagt, so TV-Übertragung. Mhm. Ich musste ein bisschen, oder ich habe mich ein bisschen gewundert. Es war DAZN, war verlinkt bei Iron Man. Mhm. Wird das quasi übertragen auf DAZN? Keine Ahnung, ich habe noch nie ein DAZN-Abo gehabt oder so, aber wird es jetzt wirklich auch im, in Anführungszeichen, linearen Fernsehen übertragen? Oder ist das jetzt nur, weiß ich, Highlight-Show, was in die Richtung?
Nee, ich hatte verstanden, dass tatsächlich auch live kommt, also Live-Broadcast, hatte ich irgendwo gelesen. Watch okay. Live and for free stand irgendwo. Also es gibt jetzt auch so eine Website von Ironman quasi speziell zu dieser Pro-Series. Da hatte ich auch letztens mal eine Mail bekommen, da wo man quasi so eine Art Athletenprofil über sich selber erstellen soll, dass man da so ein paar Facts quasi hat, wo die Fans einerseits darauf zugreifen können, als aber auch die Kommentatoren, dass sie halt ein bisschen mehr Infos haben und dann nicht immer nur über die Athleten reden, die sie eh schon kennen. Also auch da echt eine coole Idee eigentlich von Ironman. Und ja, jetzt da halt auch der erste Härtetest quasi fürs Broadcast. Und bin ich gespannt drauf.
Ja, können wir nur hoffen, dass wir nicht 36 Mal die Timex-Werbung bekommen. 85 ja. Mal noch irgendwie Iron Man Travel irgendwas, Nirvana. Ja. Und irgendwie, keine Ahnung. Ja, er ist wirklich, nee, wird cool. Also denke ich mal, ich bin da eigentlich positiv gestimmt, dass sich da auch richtig was tut.
Ja, ich bin von, also jetzt, wenn wir vielleicht kurz mal auf die Rennen eingehen, bei den Frauen hatte ich jetzt heute oder gestern auf Instagram gesehen, dass jetzt Taylor Nipp neues Rad hat von Trek, und ich muss sagen, jetzt mittlerweile sitzt sie schon echt ganz gut eigentlich auf dem Rad. Also bin ich da wirklich gespannt, ob sie jetzt den jetzt komplett um die Ohren fährt, weil, also ich meine, wie sie jetzt, ich muss immer noch an diesen einen Collins Cup 2021, ja, glaube ich, denken, als sie da auf ihrem Specialized mit dem kurzen Auflieger da hing, muss man wirklich sagen. Also, aber wie die dann da schon auseinandergefahren hat. Und dann war ich ein Jahr später, war ich im Boulder, ja, vor St. George, und da habe ich relativ viel mit deren Gruppe, bin ich eigentlich immer mit denen geschwommen und ab und zu so für bei lockeren Fahrten auch mal mit denen Rad gefahren. Und auch da saß sie echt noch nicht geil auf ihrem Rad, aber jetzt so mittlerweile sieht schon echt gut aus. Und das müssen ja Riesensprünge in der Aerodynamik sein. Von daher bin ich da wirklich gespannt, wie sie sich da auf dem Rad schlägt. Jetzt gerade zum Beispiel gegen eine Paula Finlay, die jetzt ja Singapur auslässt. Oder sie ist zum Beispiel eine Athletin. Bei den Männern gibt's das gar nicht, die eigentlich einen Vertrag hat für die PTO, aber eben nur Oceanside macht und Singapur weglässt, so wie zum Beispiel auch Emma Pallant. Da sagen halt beide, dass die einfach Hitzerennen hassen und da gar keinen Bock drauf haben. Also ich weiß noch genau, in Dallas habe ich relativ lang mal Paula, vorm Rennen saßen wir im Café und da hat sie auch so gesagt, sie hatte gar keinen Bock auf das Rennen und hasst Hitze und sowas. Und letztes Jahr auch vor Singapur hatte sie auch nicht so richtig Bock auf das Rennen und sie zieht jetzt quasi da den Joker, dass sie dann da nicht starten muss. Und Emma Pallant hat man jetzt ja auch wieder in Miami gesehen, dass sie da wahrscheinlich auch irgendwelche tiefer gehenden gesundheitlichen Probleme mit Hitzerennen hat. Von daher, dass die beiden bei den Frauen, was bei den Männern ja nicht gibt. Aber deswegen bin ich da halt wirklich gespannt, Taylor Knipp auf dem Rad gegen Paula Findlay, wie viel sie da jetzt noch schneller ist oder noch mal mehr schneller ist vielleicht auch. Ich denke mal, das wird spannend.
Ne? Ich meine, wir sprechen ja, keine Ahnung, die hat ja normalerweise 4-5 Minuten Vorsprung, ne? Beim Rad. Wie viel sie noch schneller?
Ja, also ohne Scheiß, die Position von Chamorin 2021 auf diesem Specialized gegen jetzt, ja. Ich meine, ich habe jetzt keine Daten und so, aber ich habe ja schon bei mir ein paar Änderungen gesehen und es waren wirklich nur relativ kleine Änderungen immer an der Position und es waren jetzt auch keine krassen aerodynamischen Sprünge, aber gerade bei anderen, die ja auch dann damit getestet haben, habe ich das ja auch schon beobachtet und die saßen jetzt vorher auch nicht schrecklich auf dem Rad, aber Taylor saß ja wirklich grauenvoll da drauf. Also es können halt locker mal, weiß nicht, 40 bis, weiß nicht, 50 Watt sein. Und da, das sind halt Welten. Also da bin ich halt wirklich jetzt gespannt, wie aber, sie da jetzt vorwärts kommt.
Das sind ja zwei, da siehst du ja, dass zwei Sachen entscheidend sind. Also der Kopf. Mhm. Also wenn du denkst, du bist schnell, dann bist du auch schnell. Ja. Und wenn das nicht stimmt, dann muss halt Watt regeln, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Dann brauchst du auch nicht. Dann,
Watt regelt bei ihr auf jeden Fall.
Ja, aber jetzt, wo ich die Startliste mal vor mir habe, wer meinst du eigentlich von denen, also wenn ihr sich jetzt mal so die Top Ten anguckt, Tamara Hewitt, Taylor Knipp, Fenella Langridge, Paula Findlay, Emma Pallant, Grütze, Frades, Laralde, Grace Tech, Danielle Lewis, Lauren Brandon, wer von denen kommt für die Serie überhaupt in Frage?
Ja, das ist Fenella, halt wirklich eine gute Frage. Ja.
Also ich, genau von das Paula ich Findlay, Emma Pallant habe ich noch nichts mit Langdistanz gehört. Also die Emma hat ja mal Südafrika gemacht, ich glaube seitdem auch nichts mehr. Tamara Hewitt, klar.
Ja.
Taylor Knipp müsste ja dann auch noch mal zweimal ran. Ja,
die wird es nicht, weil die hat doch auch einen PDO-Vertrag mit den 4 Rennen plus will Olympia machen. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie auch noch auf die Ironman-Serie geht, zumal sie jetzt auch die letzten Jahre immer relativ wenig eher gelaufen ist im Training. Also glaube ich nicht, dass das sinnvoll wäre. Und da ist sie eigentlich auch relativ smart, was das angeht. Genau, und genau das meinte ich. Also ich bin mir da echt nicht so sicher. Zum Beispiel, was ist denn mit der der Amerikanerin?
Lisa, nee, Lisa Norden, ja, macht auf jeden Fall noch.
Lisa Norden, genau, sie ist Sky Mönch. Das wundert mich zum Beispiel, dass die beiden da jetzt nicht schon mit auf der Liste sind, weil wie gesagt, es macht eigentlich echt super Sinn, die beiden Rennen zu machen. Aber ja, wird spannend sein, denke ich mal, zu beobachten. Ja, und natürlich auch cool jetzt für die anderen Athletinnen, dass jetzt eben eine Paula und eine Emma Pallant da starten. Falls da jemand nochmal halt auf eine Wildcard schielt, ist natürlich immer gut, dann, wenn man einen Contracted Athlete schlagen kann, denke ich, werden da auch einige nochmal, wenn es knapp wird, da nochmal eine zusätzliche Motivation haben.
Ja, oder die haben mal Taylor Knipp gesehen. Du kriegst ja, glaube ich, der Erste kriegt eine feste Punktzahl und dann kriegst du ja pro Sekunde irgendwie einen Punkt abgezogen.
Stimmt, ja.
Wenn das kann,
ja,
das kann wirklich sein. Kann natürlich ein Gamechanger sein, ne?
Ja, tatsächlich. Das stimmt.
Niemand so gedacht haben. Aber die Wahrscheinlichkeit, wenn der Taylor dasteht, ich meine, die hat die WM mit wie viel Minuten Vorsprung gewonnen? 3-4 Minuten? Dann gibt es natürlich deutlich weniger Punkte, wie es vielleicht in einem Rennen geben würde für den Zweit- und Dritt- und Viertplatzierten, wenn sie nicht am Start wäre.
Ja, stimmt. Nee, das kann ich mir, vielleicht wenn jetzt die Vorbereitung nicht ideal lief im Winter, vielleicht eine Kleinigkeit war, man es eigentlich geplant hätte, aber dann sieht Joe Taylor startet, dass man es da vielleicht
nochmal alle runter.
Ja.
Kommen wir mal zu den Männern, weil da ist es eigentlich viel krasser. Da siehst du eigentlich genau, wenn du jetzt die ersten Top 10 siehst, oder auch Top 15, 20, weißt du halt genau, eigentlich mindestens die Hälfte hat die Serie auch im Fokus. Also Patrick, Sanders, Skipper, Braden Curry, Sam Long weiß ich jetzt gar nicht, aber auch jetzt Griff Lieberman, Matt Hansen, Flo, sind ja alles welche, wo du genau weißt, okay, die Serie kann eine Rolle spielen und die wollen halt auch von vornherein da, ich sag jetzt mal, da irgendwo sein, wo halt auch die Musik spielt.
Ja, genau, und dementsprechend werden sie aber halt alle, denke ich mal, den Winter über mit den Ironmans quasi im Fokus trainiert haben. Und da bin ich halt jetzt wirklich gespannt, wie sie sich dann in so einem Rennen schlagen. Gegen zum Beispiel halt jetzt einen Sam Long, wo man es ja schon gesehen hat, jo, der ist auf jeden Fall richtig fit, auch auf der Mitteldistanz. Wie gesagt, ich bin gespannt, was das mit der 10- oder 12-Meter-Regel, wie da die Renndynamik sein wird. Race Ranger hat jetzt verkündet, dass sie überall dabei sein werden, was auf jeden Fall ein richtig cooler Schritt ist. Trotzdem.
Aber Race Ranger 12 Meter? Nicht 20 Meter? 12 Meter?
Ich meine 12 Meter, ja. 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 Ich meine zwar Race Ranger, aber noch die 12 Meter. So hatte ich es jetzt abgespeichert.
Genau. Keine Flaschen im Einteiler. Genau.
Keine Flaschen, keine offenen Einteiler im Ziel mit dem Reißverschluss. Ein paar neue Regeln da noch.
Alles neu.
Ja.
Obwohl, wie ist es, wenn renovierungsbedürftig ist und du nur anstreichst, ne? Und als neu verkaufst.
Ja.
Ich habe übrigens gerade am Anfang gedacht, wo du meintest hier, die ganzen Langdistanzler. Ich gedacht, im nächsten Satz sagst du eigentlich, und deswegen gewinnt der einzige Mitteldistanzler Kurzdistanzler oder reine. Das wäre nämlich mein Pick gewesen, weil ich bin eigentlich davon überzeugt, es gewinnt eigentlich keiner von denen, sondern es wird Jelle Gaines wird gewinnen. Weil das ist der einzige.
Ja.
Ich denke auch nicht, dass der ich habe zumindest noch nichts gehört, dass der Ironman macht oder dass der eine volle Distanz macht. Aber ich denke halt auf jeden Fall, das ist eigentlich der Mann, auf den man eigentlich am meisten achten muss, der vielleicht noch so ein bisschen unterm Radar ist, den vielleicht auch nicht unbedingt jeder jetzt so kennt. Aber ich bin davon überzeugt und ich lege mich da genauso fest wie mit Taylor Nipp bei den Frauen, dass er, glaube ich, das Männerrennen gewinnen wird.
Ja, sehr gut möglich. Also der macht jetzt tatsächlich Oceanside erstmal als einzigen 70.3, nicht als ersten. Und startet so halt in die Saison und switcht dann wieder Richtung Kurzdistanz, will aber dann nach Olympia quasi dann den kompletten Switch, wie auch viele andere auf Mitteldistanz machen. Und hofft jetzt quasi, sich jetzt hier schon mal ein frühes Ticket für Neuseeland holen zu können. Und er hat auch wirklich jetzt einen ziemlichen Fokus auf eben Oceanside gehabt, viel auf dem Zeitfahrrad gesessen und so. Also ja, nimmt er das schon ziemlich ernst und ich denke auch, das Rennen wird zwischen ihm und halt Sam Long ausgehen. Ich glaube halt mit der 20-Meter-Regel schätze ich Sam Long schon stärker ein. Aber jetzt da gerade auch noch mit vielen anderen auch richtig guten Schwimmern, also Mark Dubrick, Flo, Magnus Männer, da wird es richtig abgehen schon im Wasser, was dann Jelle zugutekommt, wenn er überhaupt da mitkommen kann. Also da bin ich halt auch gespannt, wie sich die Dynamik beim Schwimmen entwickelt. Beim Laufen, denke ich, sind die beiden ungefähr gleich, Sam und Jelle. Und es ist dann halt eher die Frage, ob Sam da auf dem Rad an ihn ranfahren kann oder nicht. Und generell halt, wie die ganze Gruppendynamik sich da so ausspielt.
Schafft er nicht.
Meinst du?
Sehe ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Also ich meine, klar, wir müssen natürlich auch sagen, wenn jetzt der Sohn und weiß ich was alles wieder dabei ist, dann ist natürlich auch irgendwie in so einem Rennen wieder eine komplett andere Dynamik drin. Mal jetzt doof gesagt, 12 Meter, vorne wird es eine Gruppe geben. Also der wird halt auch nicht sein eigenes Ding machen. Also er wird es die von dir auch angesprochenen geben. Also mit Flo, Braden Curry, Pipapo. Und dann, ich meine klar, Miami war schon krass und da hat er eigentlich so einen unschaffbaren Move gemacht. Aber ich glaube, es ist jetzt fast sogar noch schwerer. Und ich kann es mir noch nicht vorstellen, dass man sowas wiederholen kann. Von daher denke ich, Jelle Gaines gewinnt. Und ich glaube auch, wir sehen Sam Long nicht auf dem Podest.
Okay, ja, okay. Das ist gewagt. Dann da hatte ich jetzt mal dagegen und sage, dass Sam gewinnt sogar.
Vor Lionel Sanders. Nee. Und wen haben wir noch hier? Matt Hansen kommt ja auch noch da irgendwie mit nach vorne gespielt.
Ja. Nee, Sam vor Jelle und dann dritter Jackson Laundrie. Bei Jackson bin ich auch mal gespannt, was der dieses Jahr macht. Der hat ja gerade Ende letzten Jahres mit Michigan und auch Augusta ja zwei echt richtig gute Mitteldistanzen. Ob er jetzt den Switch macht, also letztes Jahr weiß ich auch noch nicht so sicher, auf was er jetzt geht. Aber das ist auf jeden Fall auch ein Kandidat bei diesen US-Rennen, der eigentlich immer da vorne mit dabei ist, den man jetzt hier in Europa gar nicht so krass auf dem Schirm hat, aber der schon auch richtig starke Leistung teilweise bringt. Von daher, ja, bin ich mal da drauf gespannt.
Aber es ist auch so ein typisch Nordamerikaner, der dann nach Europa kommt und dann auch einfach nicht gut ist.
Ja,
also ja, der ist ja mal Ironman Mallorca gestartet und wahrscheinlich auch irgendeine 73 WM oder so. Mhm. Und dann hat man, also so ging es mir früher ja auch immer, dann hast du die auf dem Schirm und da gibt es ja etliche Beispiele. Also ähnlich ist ja auch so gefühlt, wenn Ozeania nach Europa kommt in der Saison. Also gefühlt in Rot war ja auch noch nie einer aus Ozeanien gut. Also und selbst wenn die vorher in Hawaii auf dem Podest gewesen sind, die kommen nach Rot und die kriegen eigentlich eher dann die Hucke voll. Und der ist für mich auch so ein Kandidat. Ich bin noch nie gegen den geraced und der hat irgendwie abgeliefert und dann siehst du so ein Ding, dann keine Ahnung, jetzt mal überspitzt ausgedrückt, legt er da eine 1,6 irgendwie hinten drauf, nachdem er irgendwie schon ein Loch auf dem Rad zugefahren hat.
Ja.
Und dann schwimmt er schlecht, du bist irgendwie bei ihm und der fällt aus einer Radgruppe raus, wo du dir denkst, so ist es hier irgendwie Nasenbohren angesagt. Und das ist halt.
Ja.
Ja.
Ja, deswegen.
Das ist halt bloß keine Kurve, ne?
Ja, genau. Aber das haben die da auch nicht viel und Texas wird dann noch einfacher. Einfach nur out and back, aber ja, wird glaube ich gut zu verfolgen sein, und keine Ahnung, ich bin generell jetzt einfach so gespannt, wie jeder so drauf ist und sich alles entwickelt, also gut, dass es wieder losgeht.
Ja, machen wir noch ein letztes Ding, bevor wir zum Crashkurs Reifen gehen, und zu Simon nach Amerika schalten. Wer wird bester Deutscher? Flo, Magnus Männer, Max Sperl?
Patrick? Gute Frage. Ich sag mal.
Wir machen es nach dem Alphabet.
Ja. Ich sag mal Max. Der hat jetzt auf jeden Fall auch.
Nach dem Alphabet würde Flo
vorne sein. Ja. Nee. aber also von Deutschland tippe ich da jetzt auf Max. Ich glaube, der. Ja, da in Nürnberg, die ziehen im Winter auf jeden Fall immer schon gut durch. War auch sonst in den Jahren davor, hatte er teilweise bei diesen Abtestungen schon richtig gut, war richtig gut in Form Mitte März. Und hat jetzt einen guten Fokus auf die Mitteldistanz, ist jetzt da auch schon vor Ort zusammen mit Magnus. Von daher denke ich mal, dass der recht stark sein wird.
Ja. Ja, auch Magnus, also beide sind eigentlich so. Ich meine, Max hat natürlich noch ein bisschen mehr zu stehen wie Magnus, aber es sind beide eigentlich auch wirklich sehr solide Athleten. Ich meine, Magnus wird wahrscheinlich auch, wenn nicht als erstes aus dem Wasser kommen, der wird auf jeden Fall irgendwie auch zu sehen sein.
Ja.
Trainiert ja auch, glaube ich, bei Ben, oder?
Mhm. Ja.
Also genau. Ist quasi, ihr seid Trainingshomies oder Trainer, teilt euch den Trainer. Mhm. Und ich glaube auch, dass die beiden wirklich sehr gut sein können. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, Erfahrung und Alter setze ich nicht nur noch durch, ne?
Ja.
Lassen wir das mal so stehen, ne?
Genau.
Also ich meine, ich muss ja, ich bin ja hier Ü30-Fraktion, ne? Ich muss ja zum Alter stehen. Von daher, lass uns mal hier einen Punkt machen. Wir schalten zu Simon. Der erzählt ein bisschen was über Reifen. Hat sich da auch tatkräftige Unterstützung geholt vom Sepp Breuer. Und wir sagen mal, kommt gut durch die Woche, trainiert ordentlich und schaut am Wochenende viel Triathlon im Fernsehen/Internet.
Genau, macht das. Viel Spaß dabei und dann hören wir uns das nächste Mal, ja, je nachdem, wann genau wir aufzeichnen, wahrscheinlich schon
geil.
Aus Asien.
Du aus Singapur,
genau.
Simon aus Oceanside, Texas, wo auch immer Texas, er dann steckt.
Ja.
Und ich hier vom Mutterschiff.
Hältst die Stellung hier.
Genau.
Jo, dann also viel Spaß beim Teil mit Sepp und bis nächste Woche.
Ja, bis dann. Ciao.
Ciao.
Kurze Werbung.
So, Jungs, danke für euer Status-Update aus der von den aktuellen Geschehnissen aus der Triathlon-Welt. Ich bin mittlerweile in Oceanside angekommen, hatten gestern einen relativ langen Reisetag. Ich bin München, L.A. geflogen und dann L.A. Oceanside geflogen. Ich habe uns in L.A. getroffen. Das heißt, ich bin quasi alleine geflogen, 12 Stunden. Und na gut, ich bin nicht ganz alleine geflogen. Ich hatte einen Reisebuddy der Koro Drogerie dabei. Ich habe ja vor ein paar Folgen schon mal erzählt, dass es mich wahnsinnig macht und ich richtig schlechte Laune kriege, wenn ich beim Reisen irgendwie schlecht verpflegt bin und dass du da nur Mist zum Essen gibt. Und das ist ja in den Flügen meistens auch so der Fall. Deswegen war ich gestern schlau, ich war klug und habe ein bisschen vorgesorgt. Ich habe mich mit der Koro Drogerie eingedeckt und ich hatte mit dabei. Ich habe mir so ein kleines Tütchen Studentenfutter mit allen möglichen Nüssen zusammengepackt. Ich habe mir so 5, 6 verschiedenste Riegel eingepackt, so ein paar Proteinriegel. Und ich habe so einen neuen Puffreisriegel mit Schokoüberzug entdeckt. Der ist richtig geil, muss ich sagen. Da habe ich Flo auch noch einen abgedrückt, als wir hier waren. Und ja, noch so ein paar Cookies, ein paar Energy Balls. Ich habe einfach so einen kleinen Koro in der Nutshell Rundumschlag gemacht, um mich für die Reise zu verpflegen. Das kann man auch alles mitnehmen durch die Sicherheitskontrolle, alles, gar keinen Stress. Und dann ist man auch nicht so auf die Flugzeugsnacks angewiesen. Und ich muss sagen, es war ein Träumchen. Ich war rundum gut versorgt, hatte immer wieder Spaß, mal an meinen Rucksack zu gehen, mir was von der Koro-Drogerie rauszuholen. Und dann geht so ein 12-Stunden-Flug, wenn man nebenbei auch noch Flandern-Rundfahrt gucken kann, wirklich gut rum. Und mir geht es heute wirklich echt mega gut. Man muss auch einfach sagen, wenn man sich gut, vernünftig verpflegt bei solchen Sachen, übersteht man das einfach doppelt und dreifach so gut. Deswegen, ich lege euch die Koro-Drogerie einmal mehr wirklich nur ans Herz. Und es gibt neben so ganz kleinen Snacks auch alles in riesengroßen Großpackungen von allen Nüssen, Haferflocken, alle möglichen Trockenfrüchte. Es gibt auch Sachen, die richtig Spaß machen. So zum Beispiel, ich hatte mal so Mandeln mit Schoko-Zimt-Überzug oder es gibt alle möglichen Schokosachen und es gibt auch Aufstriche, es gibt Pestos, es gibt alles zum Backen. Also die Liste ist unendlich lang. Die Koro-Drogerie hat alles, wonach deine Speisekammer nur so schreit. Guckt euch das Koro-Universum mal an. Ich kann es wirklich jedem nur empfehlen und freut euch auf die nächste große Lieferung der Koro-Drogerie, weil es ist, wenn so ein Paket von Koro im Hausgang steht, das ist pure Freude. Und ihr könnt natürlich auch noch was sparen mit dem Code BuddyTalk. Gibt's 5% aufs gesamte Sortiment der Koro-Drogerie.
Werbung Ende.
Jo, ich habe schon auf Record gedrückt. Wir können einfach mal, lass aus der Kalten einfach mal rein starten.
Läuft.
Perfekt. Ja, was geht ab? Wie geht's dir, Sepp? Was ist geboten in deinem Leben gerade?
Was ist geboten? Zum einen beruflich ist die Saison im Radsport schon im vollen Gange, Klassikersaison. Beim Triathlon geht es inzwischen auch los. Also das erste PTO-Rennen liegt ja schon hinter uns. Ja, und sonst, mein eigener Rennkalender lässt noch gut 5 bis 6 Wochen auf sich warten, aber das Training läuft trotz des doch sehr, sehr bescheidenen Wetters sehr, sehr gut. Und nö, alles wunderbar. Ostern steht vor der Tür. Ich kann mich nicht beschweren aktuell. Wie ist bei dir?
Schön. Bei mir ist es sehr, ist ein bisschen viel gerade. Ich bin jetzt irgendwie nur 2 Wochen gerade zu Hause. In den 2 Wochen komprimiert sich alles, was ich so Januar, Februar bis Mitte März in meiner Girona-Zeit aufgestaut hat, schiebt sich jetzt alles so rein und alles, was ich irgendwie schon, weil ich im April jetzt auch wieder ganz komplett nicht da bin, alles, was ich da im Voraus irgendwie zurückschiebt, kommt jetzt alles auf diese 2 Wochen, deswegen ist es ein bisschen viel gerade und so eine USA-Reise ist dann auch mal so ein bisschen Vorbereitung und ich fliege das erste Mal mit Fahrrad, ich habe schon Paranoia, dieses Ding anzupacken, aber ich bin bestens equipped, habe alles, was ich jetzt irgendwie brauche. Von dem her ist es viel gerade, aber eigentlich alles tutti. Ich bin gesund, ich kann Sport machen und läuft eigentlich auch ganz, ganz gut. Also
ein gemeinsamer Freund von uns beiden, Profi-Triathlet, mit dem du jetzt auch nach in die USA fliegst, hat mir vor, ich glaube, 1,5 Jahren den Tipp gegeben, AirTags in die Taschen zu packen. Hilft zwar im Notfall auch nicht mega viel, aber immerhin ein bisschen. Von da an besorgt der AirTags.
Habe ich.
Sehr gut.
Ich hab alles. Ich hab den besten Radkoffer, um dass ich den jetzt einfach mal hab, weil braucht man immer wieder. Ich hab alles. Ich hab mich schon damit auseinandergesetzt, was ich alles. Also ich glaube, ich bin vorbereitet.
Okay.
Und ich muss es, in meiner Vorstellung muss ich einfach nur mir eine Stunde Zeit nehmen, das Rad einpacken, fertig. Ja, tun wir noch so ein bisschen. So, was baust du alles ab, wenn du das Rad einpackst?
Naja, wir haben ja beide das Problem, dass wir ja ziemlich groß sind. Also du bist ja wahrscheinlich auch fast 1,90 groß, würde ich mal sagen, ne?
1,97.
Ja, du bist sogar größer als ich, krass.
Aber ich fahre ein XL-Fahrrad.
Ja, also ich muss tatsächlich für meinen Koffer alles abbauen. Also ich habe einen sehr, sehr guten Koffer, aber ich muss die Sattelstütze rausnehmen, ich muss den Lenker abbauen oder zumindest querstellen, Laufräder raus, Pedalen ab. Genau so in der Richtung. Also
das Entscheidende für mich ist eigentlich, was machst du mit Schaltwerk und Kette?
Genau, ich muss Schaltwerk muss ich hinten auch abmachen, sonst passt das Fahrrad einfach nicht in den Koffer rein. Und das schraube ich meistens dann am Schaltauge ab, also inklusive dem Schaltauge, und wickel das so gut in Tücher ein.
Aber du lässt die Kette dran,
ja,
und
ja,
dann machst du einfach nur das Schaltwerk vom. Okay.
Genau, das finde ich persönlich einfacher, und wenn du es gut einpackst, dann passiert da auch gar nichts. Also da habe ich noch
nicht Erfahrung. Weil der gemeinsame Freund von uns, der baut ja sein Rad bis an den Rohbau baut er alles ab.
Das, aber der gemeinsame Freund hat auch einen Mechaniker vor Ort, oder?
Ich glaube nicht. Nee, aber auch bei Rennen. Also ist wirklich, also Hut ab, Flo baut wirklich immer Schaltwerk ab, Kette runter, also wirklich alles, und er ist richtig fit, was das betrifft.
Ja, Gerüchten zufolge ist er, glaube ich, einer der wenigen, die sich mit ihrem Material sehr, sehr gut auskennen und sich damit auch auseinandersetzt, auch was Reifen angeht.
Ja.
Also da hat er schon Ahnung.
Also auch, wo Flo noch nicht bei Canyon war, und Canyon bietet ja wirklich einen einmaligen Pro-Service für ihre Athletinnen und Athleten.
Und umsorglos.
Wo meistens, ja, und wo das noch nicht der Fall war, ist eigentlich wirklich kein Problem. Klar, so ein bisschen tubeless montieren auf Scheibe. Wir hatten in St. George mal so zwei Tage vorm Rennen, gab es mal einen Krisenabend in der Garage, weil es ein paar Stunden gedauert hat, bis es drauf war. Aber er ist da wirklich fit. Ich finde es beeindruckend. Ist echt krass.
Ja, die Erfahrung habe ich mit Flo jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, und so zum Thema Tubeless-Montage kann ich sagen, also es ist ja im Grunde genommen ist es jetzt ja kein Hexenwerk und jetzt auch nicht so die riesengroße Challenge, aber es gibt tatsächlich manchmal so Tage oder so Kombinationen aus Felge und Reifen, wo es halt nicht immer direkt von Anfang an geht. Also ich hatte zum Beispiel gestern so einen Tag mit einem anderen gemeinsamen Freund, der öfter mal hier auch im Podcast zu Gast ist, oder nicht nur Gast.
Der mit den, der Löwe.
Der Löwe, genau.
Der Löwe.
Der Löwe und ich haben gestern einen ziemlich intensiven Tag miteinander verbracht. Ich glaube, am Ende waren wir beide froh, als dann Feierabend waren. Ja, es funktioniert nicht immer, es flutscht nicht immer direkt in die Felge rein, aber ja, das sind eigentlich die Ausnahmen, glaube ich. Und das ist immer dann ganz gut, wenn die Athleten dann auch selber wissen, was abgeht, und genau wie bei Flo ist es beim Löwen so, dass der auch genau weiß, was materialmäßig abläuft.
Eine Frage, die vorhin noch untergegangen ist, dein Rennkalender, wie sieht der aus? Du machst Tracker 500 irgendwas, oder was ist das?
560, ja.
Was machst du noch so? Was hast du
genau dann
geplant?
Dann werde ich in die USA fliegen, zu Unbound, wo ich ja letztes Jahr schon gefahren bin und davor das ja auch. Das ist auch nochmal ein 500-Kilometer-Rennen. Und danach habe ich ein bisschen Zeit, mich auf mein ganz großes Highlight vorzubereiten. Das ist dann dieses Jahr die European Divide Trail FKT, also Fastest Known Time auf dem European Divide Trail von Norwegen nach Portugal. 7.800 Kilometer in hoffentlich unter 32 Tagen. Das ist das große Ding dieses Jahr, worauf ich mich unfassbar freue und ja, jetzt schon die ganze Zeit in der Vorbereitung stecke. Das ist das, was mich im Moment ein bisschen beschäftigt. Ja, und ich glaube, danach werde ich erstmal eine Pause brauchen. Und ja, für Saisonfinale schaue ich mal, da bin ich aktuell noch recht offen, was dann ansteht.
Also über dieses ganze European Divide-Thema, da müssen wir nochmal bei Lanz und Precht wird es heißen, Markus, da müssen wir eine gesonderte Folge dazu machen. Da müssen wir nochmal intensiver, ausführlicher drüber sprechen, weil da habe ich auch viele Fragen.
Ja, da gibt es, glaube ich, auch ziemlich viel, was man da rundherum erzählen kann. Das ist ein sehr interessantes Thema.
Aber es soll ums Thema Reifen gehen und wir sind mal ganz offen und transparent. Wir haben das Thema schon mal aufgenommen und wir waren auch schon kurz davor, dass es irgendwie erscheint. Und dann hast du mich mal angerufen, so, ja, Simon, du, müssen wir vielleicht nochmal ändern und irgendwie vielleicht dann nochmal aufnehmen. Woran hat es gelegen?
Es hat natürlich, aktuell ist das Thema Tubeless in aller Munde. Es war jetzt ja öfter mal bei Cycling News und anderen Radsportportalen das Thema mit Hookless, Tubeless etc. Und die UCI ist inzwischen auch so ein bisschen mit in das Thema mit eingestiegen. Und seit unserer letzten Aufnahme haben sich halt so ein paar Sachen geändert. Speziell auch, wir haben in unserer letzten Aufnahme auch so ein bisschen über das Testing für Paris-Roubaix gesprochen. Und ja, leider sind diese Dinge nicht mehr ganz so aktuell, weshalb es vielleicht in der Zeit ist, nochmal eine neue Podcast-Folge aufzunehmen und die Sachen aktuell zu halten.
Man muss vielleicht dazu sagen, dieses Thema Hookless, Tubeless, Hookless, da kommen wir später noch genauer dazu, was das alles ist, ist vielleicht so in aller Munde, weil, wo ging das los? Ich glaube, bei der UAE-Tour Anfang, Mitte Januar sind die ersten Reifen von den Felgen geflogen und es gab einfach einige Unfälle dadurch und deswegen ist es jetzt so aufgekocht, oder?
Ja, wenn man ganz genau hingeht, dann ist es im Grunde genommen auch schon letztes Jahr aufgeploppt, das Thema. Also es gab letztes Jahr auch schon mal bei ein, zwei Teams das Thema, dass es da nicht ganz so funktioniert hat, wie es funktionieren soll und Reifen nach außen von der Felge abgesprungen sind und ja, also wie du schon sagst, so richtig in die Medien gekommen ist es im Grunde genommen durch die UAE-Tour, durch Thomas de Gent in dem Fall, wo dieses Fahrrad am Straßenrand lehnt, vorne der Reifen von der Felge gesprungen ist und die komplette Tubeless-Milch am gesamten Rahmen verteilt war. Und seitdem geht die Diskussion natürlich im Internet hoch her und es ist viel passiert. Dann war nochmal ein kurzer Zwischenfall, ich glaube bei Strade, auch vom selben Team, also Lotto Destiny. Und seitdem kann man da viel rund um dieses Thema im Internet finden.
So, bevor wir aber dahin kommen, wir bauen das Haus mal wirklich von ganz, ganz, ganz unten aus. Also wir fangen mal wirklich beim Grundstück an. Ich hab den Luxus, ich kann das meiste dann irgendwie mal schnell eine WhatsApp-Nachricht schicken, wenn ich Fragen habe zum Thema Reifen, was brauche ich und. Aber ich habe den Luxus, hat auch nicht jeder und nicht jeder hat einen Mechaniker, nicht jeder hat einen Pro-Support, sondern ich glaube, das Gros der Leute muss sich einfach so komplett selber um alles kümmern und sich irgendwie alle Infos zusammenschustern. Und jetzt gucken wir mal, dass wir so einen Reifen-Grundkurs hinkriegen, wo man eigentlich alles über Reifen erfährt, was man irgendwie wissen muss, weil ich habe den Eindruck, jeder kümmert sich immer so, ja okay, welches Fahrrad, welches Cockpit, welche Felgen, welche Gruppe und dass das alles irgendwie geil aussieht. Ah, das Thema Reifen, ja, mache ich halt einen Reifen drauf. Aber wie ich jetzt doch dich gelernt habe, ist das Thema Reifen ja auch alles irgendwie eine größere Wissenschaft und wichtiger, als man denkt. Und es ist vor allem wahnsinnig wichtig, weil das ist das Ding, das uns am Ende des Tages am Leben hält. Also wenn das nicht läuft, dann kann es in der Kurve auch mal schief gehen. Deswegen, Grundkurs Reifen. Erste Stunde Willkommensrede Sepp Breuer. Was muss man sich zuallererst mal anschauen, überlegen? Was sind die allerersten Gedanken zum Thema Reifen?
Ganz klare Antwort. Das ist ja das, was wir zwei letztes Mal auch in unserer ersten Aufnahme schon festgestellt haben. Du musst dich ganz dringend du jetzt allgemein gesprochen, man muss sich ganz dringend mit seinem Material auseinandersetzen. Also ich muss erstmal wissen, was habe ich eigentlich vor mir? Im Grunde genommen, was für eine Felge? Also ist die Hookless oder ist die Hook?
Wenn du das schon mal ansprichst, Hookless und Hook, was ist das?
Genau. Wir haben ja Felgentypen und wir haben einmal die Hook-Felge. Da ist oben ein kleiner Haken drinne. Und wir haben Hookless-Felgen, das heißt, da ist hakenlos, wie das Wort ja schon sagt. Und das macht halt einen sehr, sehr großen Unterschied für die richtige Reifenwahl am Ende, beziehungsweise auch den richtigen Luftdruck. Das heißt, das muss ich erstmal wissen. Und wenn ich das weiß, dann kann ich wirklich gucken, okay, welchen Reifen möchte ich aufziehen und welchen Luftdruck möchte ich fahren. Also jetzt gehen wir davon aus, du gehst in den Laden und du kaufst ein Fahrrad. So, und da ist dann schon ein Felgen oder sind Felgen schon drauf, da ist auch ein Reifen drauf. Und auf den Felgen ist auch immer zu sehen, was für ein Typ von Felge haben wir hier. Das heißt, haben wir jetzt eine Hookless-Felge oder haben wir keine Hookless-Felge? Und da
ist das außen zu sehen?
Das ist bei den meisten draußen zu sehen, ja. Und okay. Genau, das muss ich halt dann wirklich am Ende beachten. Nehmen wir jetzt mal an, du hast jetzt eine Hookless-Felge. Dann ist es so, dass du da wirklich auch mit dem Luftdruck wirklich gucken musst, dass du einen Maximalluftdruck nicht überschreitest. Das heißt, bei alles, was unter 30 mm Reifen ist, darfst du definitiv nicht über 5 Bar im Luftdruck gehen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Du sprichst gerade 30 mm an. Früher bei der Tour sind die Leute ja irgendwie so 23 mm und alles an Bar und Luftdruck rein, was geht, weil das ist ja je härter, desto schneller, desto besser. Da sind wir auch weg davon. Was fährt man aktuell so an Reifenbreiten? Was ist der aktuellste Trend? Was ist so ein solider Radfahrtrainingsreifen, was die Breite betrifft?
Ich würde jetzt mal sagen, der Trend ist im Grunde genommen eigentlich immer, dass es ein bisschen breiter wird. Also wenn ich zum Beispiel trainieren fahre, dann trainiere ich in den meisten Fällen inzwischen mit einem 32 oder 34 mm Reifen auf meinem Straßenrad. Wenn wir jetzt Richtung Wettkampf gucken, dann kommt es natürlich auf den Wettkampf an, beziehungsweise auch auf die Disziplin. Wenn wir jetzt mal ein Zeitfahren nehmen, dann reden wir in den meisten Fällen jetzt von 28 mm Reifen. Gehen wir jetzt aber zu einem Rennen wie Paris-Roubaix, sprechen wir auch ganz schnell über 32 oder 34 mm Reifen, weil sie einfach mehr Komfort nochmal mitbringen und natürlich einfach auch ja, eine gewisses Mehr an Pannensicherheit dann am Ende auch haben. Und gehen wir jetzt die ganze Reise mal ein Stück weiter zurück, also beispielsweise Sebastian Kienle, der den Ironman gewonnen hat, der hat damals, als er gewonnen hat, auf einem 23 mm Reifen gewonnen. Also das ist heutzutage im Grunde genommen undenkbar, weil alle Athleten mal mindestens 25 mm am Vorderrad oder 28 mm am Hinterrad fahren, wenn nicht sogar 28, aber 23 mm fährt da kein Mensch mehr, weil das vollkommen überholt ist in der heutigen Zeit.
Aber wie, also ich habe davon ja keine Ahnung. In meiner Wahndenke ist er, je schmäler der Reifen, desto weniger Auflagefläche und Widerstand, desto schneller ist es ja, wie so eine Kufe.
Das war auch so ein Denken, was jahrelang im Grunde genommen bei den Menschen im Kopf war. Jetzt ist es aber so, dass wir natürlich zum einen mal berücksichtigen müssen, wenn wir beim Beispiel Kona, also Ironman bleiben, dass die Athleten vorher noch geschwommen sind und nach dem Radfahren noch laufen müssen. Das ist ja so der Standardablauf. Und was du natürlich versuchst, ist durch mehr Komfort so Mikroerschütterungen zu vermeiden. Das bedeutet, die werden halt über die Reifen absorbiert und die Hoffnung ist dann, dass der Athlet nach dem Radfahren noch frischere Beine hat zum Laufen. Das ist ein Punkt, ein Aspekt. Jetzt von technischer Seite aus gesehen ist es inzwischen so, dass man im Gegensatz zu früher halt einfach mit dem Luftdruck so weit runtergegangen ist, dass man einen viel, viel besseren Rollwiderstand hat. Weil ich sag mal, als ich zum Beispiel mit dem Fahrrad oder mit dem Radsport angefangen habe, Zeitfahren, das war auch mal ganz gerne irgendwie 10 bis 12 Bar und der Reifen muss wirklich prall aufgepumpt sein. Dadurch erreichst du aber im Grunde genommen nur, dass der Reifen eine Aufstandsfläche bekommt, die dem Vortrieb nicht gerade förderlich ist. Und heutzutage hast du halt durch die breitere Aufstandsfläche im Grunde genommen viel mehr Vortrieb nach vorne, was sich am Ende in der Geschwindigkeit ganz klar widerspiegelt. Und du hast den großen Vorteil, dass du halt einfach viel mehr Komfort auch mitbringst.
Und was fährt man aktuell so? Was fährt man so für Luftdrücke? Ich weiß, das ist jetzt nicht pauschal zu beantworten, aber jetzt haben wir das Thema Breite vom Trend her und was ist so der Trend beim Thema Luftdruck?
Auch da sind wir mit den Jahren immer weiter heruntergegangen, aber wir können ja mal eine ganz einfache Rechnung aufstellen. Also wenn du jetzt kommendes Wochenende in die USA fliegst, nimmst du dein Fahrrad mit. So, du hast, wenn ich es richtig im Kopf habe, DTS fürs Laufräder.
Ich nehme mein Gravelrad mit. Lass uns mal, ich gehe jetzt heute Nachmittag Radfahren. Heute Nachmittag tue ich nicht, aber wenn ich jetzt 3 Stunden heute Radfahren gehe, was pumpe ich in meinen Reifen rein?
Okay, lass uns da am besten wirklich bei, ich sag mal, bei der absoluten Basic nochmal anfangen. Das heißt, dein Setup sieht am Ende wie genau aus?
Ich habe 62er DT Swiss Laufräder.
Das heißt, die haben eine Innenmaulweite von 20 Millimetern.
Ich glaube.
Okay.
Thema Innenmaulweite kommen wir auch gleich noch zu. Hab Tubeless, fahre einen Schwalbe Pro One und wiege 88 Kilo.
Okay, also wie gesagt, wir gehen jetzt mal davon aus, dein DT Swiss ist definitiv kein Hookless, sondern mit Hook und das Ganze in 20 mm Innenmaul. Fahrradgewicht würde ich bei deinem XL-Rahmen mit Flaschen, mit Pedalen, mit Garmin wahrscheinlich um die 10 Kilo, vermutlich, oder?
Ja.
Genau. Dann jetzt ganz, ganz wichtig, was für eine Reifenbreite hast du?
28.
28, das Ganze im Tubeless-Setup. Genau, dann würde ich jetzt bei deinem Gewicht bei trockenen Straßenbedingungen auf ungefähr 5 Bar am Vorderrad und 5,2 Bar am Hinterrad gehen.
Ach, doch so viel?
Ja. Ja, man muss halt dazu sagen, du bist verhältnismäßig schwer mit fast 90 Kilo. Dein Fahrrad hat nochmal 10 Kilo. 28er Reifen mit einer 20 mm Innenmaulweite, das kommt schon ganz gut hin, ja.
Okay, aber wie kann die Zuhörerin, der Zuhörer sich das ungefähr nur irgendwie die grobe Richtung für sich ableiten, was in den Reifen so rein muss? Mal sowohl Schlauch als auch Tubeless.
Genau, also da gibt es mittlerweile sehr, sehr gute Hilfestellungen im Internet. Also beispielsweise bei meinem Arbeitgeber auf der Webseite, da kann man seine ganzen.
Ja, wir haben noch nicht erwähnt, du arbeitest bei Schwalbe.
Richtig. Da kann man seine ganzen Werte eingeben und dann bekommt man den idealen Reifenluftdruck mitgeteilt. Und ich sag mal, dieses ganz feine Feintuning am Ende, das, was ich ja auch mit den Profiathleten mache, das ist dann natürlich ein Erfahrungswert. Wenn ich jetzt beispielsweise mit Flo arbeite, als gutes Beispiel da wieder, und jetzt auch nochmal auf die Rennstrecke gucke, okay, wie ist die Asphaltbeschaffenheit, wie ist das mit Kurven, wie ist das mit Wetter etc. Das sind am Ende, ist es so das Feintune, was ich halt mache, so aus Erfahrung raus. Aber die grobe Marschrichtung, die findet man mittlerweile bei sehr, sehr vielen Anbietern im Internet und die sind auch ziemlich gut inzwischen.
Okay. Tubeless gegen Schlauch. Das Thema Tubeless ist ja jeder, also ich glaube, es gibt kaum mehr Profis, die irgendwie nicht Tubeless fahren. Aber im Training, glaube ich, fahren dann doch wieder mal viele mit Schlauch. Viele trauen sich an das Thema Tubeless nicht ran, weil das Montieren ja irgendwie eine Sauerei ist und irgendwie schwierig ist. Und was, das ganz kleine einmal eins wieder. Was ist der Vorteil von Tubeless? Was kann auch ein Vorteil von Schlauch sein? Ist Schlauch komplett aus der Zeit? Ja.
Zum einen erstmal, ich bin, glaube ich, seit 6 Jahren ungefähr. Ja, ich glaube, seit 6 Jahren fahre ich im Grunde genommen nur Tubeless. Ich bin da vollkommen überzeugt von. Ich habe teilweise, und das wird Mika auch wieder ganz gut bestätigen können, teilweise nicht mal einen Schlauch mehr im Training dabei. Was immer so ein bisschen Risiko natürlich auch ist, aber Klopf auf Holz, schon lange keinen Plan mehr gehabt. Im Grunde genommen ist es so, da wo kein Schlauch ist, kann auch kein Schlauch kaputt gehen. Das ist immer so ein bisschen meine Herangehensweise. Das hast du halt bei Tubeless, wenn du mal einen Defekt hast, also einen Durchstich durch eine Scherbe, und du genügend Milch in den Reifen hast, was immer die Grundvoraussetzung für Tubeless ist, dann dichtet in den meisten Fällen die Milch von innen das Loch halt perfekt ab und im schlimmsten Fall musst du ein bisschen nachpumpen, um wieder einen vernünftigen Reifendruck zu haben. Aber oftmals geht das halt auch sehr, sehr schnell, dass die Milch dieses ganz, ganz kleine Loch oder je nachdem, was du für ein Loch hast, halt abdichtet. Das ist natürlich ein Vorteil. Und wenn du das im Schlauch hast, dann hast du halt einfach ein Loch und dann hast du einen Luftverlust und musst definitiv den Schlauch wechseln. Und im allergrößten Notfall, wenn du bei Tubeless jetzt ein größeres Problem hättest, dann kannst du einfach einen Schlauch einbauen. Das heißt, wenn du jetzt bei einer Trainingsfahrt unterwegs bist und du fährst irgendwie durch eine riesengroße Scherbe und das Loch ist so groß, dass die Milch das nicht abgedichtet bekommt, dann kannst du jederzeit auch einen ganz normalen Schlauch reinziehen, um nach Hause zu fahren, beziehungsweise um dein Training ganz in Ruhe zu beenden. Und da ist es auch immer ein ganz guter Tipp, wenn man unterwegs ist, auch auf längeren Touren, einfach mal so ein altes Stück Reifen, sich irgendwie auf einem alten Reifen rauszuschneiden, dass wenn man beispielsweise mal eine beschädigte Seitenwand hat, dass man das auch von innen zwischen Schlauch, also wenn man Schlauch reinziehen müsste, zwischen Schlauch und Reifen zu legen, damit halt dieses Loch dann auch erstmal abgedichtet ist und der Schlauch nicht aus dem Reifen rausguckt. Das ist aber nur mal so ein Tipp am Rande. Und bei einem Schlauch, wie gesagt, hast du halt das Problem, dass du natürlich diese Milch nicht hast. Das heißt, die Montage ist vielleicht in Anführungsstrichen ein bisschen einfacher. Aber in dem Fall von einem Defekt hast du halt auch nicht diesen Schutz durch die Milch. Im Wettkampf ist es so, dass du durch den nicht vorhandenen Schlauch natürlich auch deutlich weniger Reibung hast. Das bedeutet, dass der Vortrieb mit einem Tubeless-System schneller ist. Außer du hast jetzt beispielsweise einen TPU oder Latex-Schlauch. Da ist die Reibung auch sehr, sehr gering, weshalb es auch noch Athleten gibt, wie zum Beispiel Anne Haug ist ein sehr gutes Beispiel, die in ihrem Setup immer auf unsere TPU-Schläuche setzt. Das sind ganz, ganz dünne Schläuche, die vom Rollwiderstand her dem Tubeless-Setup, ja, ich sag mal, fast identisch aufkommen.
So, und jetzt alle mal Zettel zur Hand mitschreiben. Sepp erklärt euch, wie baue ich ein Tubeless-Rad auf, ohne die ganze Wohnung mit der Milch voll zu haben. Ich höre auch noch mal ganz genau zu, weil ich muss auch gestehen, ich hab noch nie ein Tubeless-Rad selbst aufgebaut. Und ich habe Angst davor.
Also im Grunde genommen gibt es da überhaupt gar keinen Grund für Angst, weil es ist sicherlich so, dass Übung macht den Meister. Das ist wie in allen Fällen so. Das heißt, Step Nummer 1 wäre meine Empfehlung, schaut euch mal im Internet ein paar Tutorials an. Da gibt es mittlerweile sehr, sehr gute. Da kann man schon mal so die ersten Kniffe ganz gut lernen und das, ich sag mal, das Herangehen wird dann da schon ein bisschen einfacher gemacht. Step Nummer 2 ist, sich dann natürlich dann mit dem Material auseinanderzusetzen, was habe ich überhaupt vor mir. Das heißt, da sind wir wieder so ein bisschen zurück bei dem Thema Hookless oder normale, in Anführungsstrichen normale Felge. Und wenn ich das alles abgeklärt habe, dann ist es im Grunde genommen nur, dass ich Tubeless Band auf die Felge wickel.
Wieso muss das da drauf?
Das dichtet quasi die Felge nach innen hin ab. Das heißt, du hast nach außen hin ja den Reifen. Und wenn du die Felge dir jetzt mal vorstellst, dann hast du ja die Löcher für die Speichennippel.
Ah, ja, macht
so
Sinn.
Und dass die Tubeless-Milch halt da nicht durchläuft in die Felge rein, beziehungsweise dann auch nach außen hin, klebst du halt von innen das Tubeless-Band drauf. Und da ist es die Faustformel, dass ich die Innenmaulweite der Felge wissen muss. Also gehen wir jetzt mal von einer 21 mm Innenmaulweite aus. Dann nehme ich
eine 23. Also Innenmaulweite, das hört, also die Innenmaulweite ist einfach nur der innere Durchmesser des Felgenbetts.
Genau, oder? Du hast immer einen äußeren und eine innere Breite. Aber entscheidend ist für das Tubeless-Setup im Grunde genommen die Innenmaulweite. Das heißt, innen gemessen. Und da gibt es, also ich sag mal, sehr, sehr unterschiedliche Werte. Aber so in den meisten Fällen inzwischen irgendwas so 21 bis 23 Millimeter. So. Und dann ist die Faustformel, dass ich dann 2 Millimeter on top addiere. Und das ist die Breite von dem jeweiligen Tubeless-Band, was ich dann brauche. Dieses Tubeless-Band wickle ich dann einmal oder zweimal, je nachdem, wie der Reifen am Ende sitzt, um die Felge. Und da, wo das Loch ist für das Ventil, also wo man ja normalerweise das Ventil vom Schlauch durchstecken würde, gehe ich hin und stecke oder drücke quasi ein kleines Loch an der Stelle durch, damit ich halt das Ventil durchstecken kann und schraube das Ventil in die Felge rein. Und durch den Druck, den das Aufschrauben am Ende aufbringt, ist das quasi auch dann von innen wieder abgedichtet. Das heißt dann.
Also wie wichtig zu notieren, man braucht ein Tubeless-Ventil.
Man braucht definitiv ein Tubeless-Ventil, ja, weil auch da wieder, wenn du einen Schlauch hast, dann ist das Ventil ja quasi schon am Schlauch dran. Aber wenn ich Tubeless halt habe, wo ich keinen Schlauch am Ende habe, brauche ich natürlich ein Ventil. So, und wenn dieses Ventil dann montiert ist, dann kann ich hingehen und den Reifen aufsetzen. Das heißt, da muss ich dann natürlich gucken, dass ich den Reifen in der richtigen Laufrichtung montiere, also quasi in Fahrtrichtung. Und mein Tipp ist an der Stelle, ich montiere den Reifen immer erstmal komplett ohne Tubeless Milch, einfach um zu gucken, ob er wirklich sitzt, ob er direkt in die Felge reinspringt. Das gibt dann meistens dieses ploppende Geräusch, wenn der Reifen in die Felge reingesprungen ist und dann am Ende auch perfekt sitzt. Und erst dann gehe ich hin, lasse die Luft wieder ab und fülle halt die Tubeless Milch ein.
Ach, ich kann den Reifen montieren grundsätzlich mal auch ohne Tubeless Milch. Also die Tubeless Milch ist nicht grundsätzlich dafür verantwortlich, dass der Reifen in die Felge, also dass der in der Felge, dass der reinspringt und abdichtet.
Genau, komplett korrekt. Das heißt, die Milch ist am Ende dafür da, dass natürlich kleine Stellen, wo Luft austreten könnte, also das hast du öfter mal an der Felge, die werden natürlich dann mit der Milch nochmal speziell abgedichtet. Aber erstmal, um zu gucken, ob der oder wie der Reifen in die Felge reinspringt, kann ich das auch komplett ohne Milch machen. So. Und dann im zweiten oder im dritten, vierten Step, ich weiß gar nicht, wie viele es quasi hatten, lässt du die Luft wieder ab, öffnest den Reifen nochmal an einer kleinen Stelle und füllst da dann die Milch rein. Und bei einem Straßenreifen würde ich irgendwas zwischen 60 und 70, vielleicht auch 80 Milliliter Milch einfüllen und dann kannst du den Reifen quasi wieder aufpumpen und dann springt er auch meistens direkt auch wieder in die Felge rein, damit du auch den Rundlauf gegeben hast.
Ich kann ja auch über das Ventil nachfüllen, ne?
Das kannst du auch machen, das mache ich auch ganz oft, ein bisschen auch aus, ich sag mal, Gründen der Faulheit. Ist aber vielleicht nicht immer ganz ideal, weil natürlich auch diese Tubeless-Milch durch die Partikel, die enthalten sind, das Ventil auch ein Stück weit verstopfen kann. Ich sag mal, bei der Milch, die wir bei Schwalbe haben, die hat verhältnismäßig kleine Partikel, ist das im Grunde genommen noch einfach machbar. Sobald du aber hingehst und ein Sealant benutzt mit größeren Partikeln, kann es sogar passieren, dass du die Milch gar nicht übers Ventil einfüllen kannst, weil die Partikel einfach viel zu groß sind. Und dann musst du halt über eine kleine Stelle am Reifen gehen, also sprich da, wo du dir den Reifen nochmal geöffnet hast von der Felge und das dann dort einfüllen.
Okay. Und was ist, wenn das vielleicht nicht so ganz klappt? Also das klingt jetzt alles sehr schlüssig und ich habe auf jeden Fall jetzt weniger Angst davor als vor 5 Minuten. Jetzt habe ich einen Kumpel zum Beispiel aus meiner Radtruppe, der kriegt ihn einfach nicht montiert. Der hat es so oft versucht und die Luft bleibt nicht drin. Was kann sein, wenn es vielleicht mal nicht so ganz klappt? Wo muss man mal nachgucken?
Also was immer passieren kann, ist, dass der Reifen halt nicht ganz in die Felge reinspringt. In dem Fall ist es dann super hilfreich, nochmal eine zweite oder auch eine dritte Lage Tubeless-Band zu wickeln. Das verringert nochmal so ein bisschen, ich sag mal, die Luft zwischen der Felge oder dem Felgenbett und dem Reifen. Das heißt, dass weniger Luft unterm Reifen entweichen kann beim Aufpumpen, weil du ja einfach durch die Mehrlagen an Band halt deutlich weniger Raum dann zwischen Reifen und Felge hast. Und was auch immer ganz gut helfen kann, wir haben so eine Art, ich sag jetzt mal, Gleitmittel. Damit kannst du den Reifen so ein bisschen und die Felge auch so ein bisschen einpinseln und dann flutscht der Reifen besser. Das heißt, wenn er halt den Druck dann bekommt durchs Aufpumpen, dann flutscht der Reifen wirklich nach außen in die Felge rein und dann hast du dieses Plopp-Geräusch und dann sitzt der Reifen auch. Und das sind im Grunde genommen die beiden Kniffel, die man machen kann. Wenn auch diese beiden nicht funktionieren, könnte man dann auch hingehen und einen herkömmlichen Schlauch nehmen, das Ventil vom Tubeless einmal rausschrauben, den Schlauch einbauen, den Reifen komplett aufpumpen und dann mal eine Stunde, zwei stehen lassen. Dann hat sich der Reifen meistens ganz gut gesetzt. Dann geht man hin, lässt die Luft wieder ab, öffnet den Reifen an einer Seite, also dass man den Schlauch wieder ausbauen kann, setzt das Tubeless-Ventil rein und pumpt den Reifen dann nochmal Tubeless auf. Und dadurch, dass der Reifen dann schon in der Felge drinne saß, flutscht er meistens dann auch verhältnismäßig schnell wieder rein.
Okay.
That's it.
Klingt alles ganz schlüssig. Jetzt hast du verschiedene Milcharten angesprochen mit verschiedenen Partikeln. Jetzt gibt es ja auch Leute wie unser gemeinsamer Freund Florian, der dann da so Spezialmischungen zusammenrührt und hier einen Barkeeper macht, weil ein Sepp Breuer sagt, ja, verschiedene Milchsorten zusammen sind vielleicht besser fürs Rennen. Was hat's damit auf sich? Oder welche wieder, für die Zuhörerinnen und Zuhörer das runterzubrechen, welche Milch brauchen wir?
Genau, also da muss man, glaube ich, so ein bisschen unterscheiden zwischen wirklich einem High-End-Profi, wie der Flo das ist, und ich sag mal dem Otto-Normalverbraucher. Bei Flo ist es so, dass man natürlich sich Gedanken oder ich sag mal in meiner Jobposition sich Gedanken macht, okay, was kann ich machen, damit das Setup für Flo noch besser ist für das jeweilige Rennen. Und es gibt eine Sache, die willst du natürlich immer vermeiden, ist, dass der Athlet am Ende irgendwie einen Platten hat. Also ich selber muss sagen, wenn ich Rennen im Fernsehen gucke, was zum Beispiel den Ironman angeht oder die Langdistanz, dann sitze ich die 180 Kilometer, wenn die Jungs auf dem Fahrrad sitzen, immer vorm Fernseher und habe natürlich Schweißen aus der Hände, weil es kann halt immer was passieren. Es ist halt nun mal ein System mit Luft, das heißt, da kann Luft entweichen, was am Ende einen Platten bedeuten würde. Und klar, wenn du natürlich in dieser Jobposition bist, dann hoffst du natürlich, dass genau das nicht passiert, dass der Athlet irgendwie ein Jahr lang auf sein Highlight hintrainiert hat und dann am Ende wegen dem Platten gestoppt wird. Das heißt, du versuchst wirklich alles, um da das letzte Mühe noch an Performance irgendwie noch rauszuholen. Und jetzt in Flo's Fall ist es so, oder auch bei anderen Athleten, die von mir betreut werden, dass ich mir halt nochmal Gedanken gemacht habe, okay, wir haben verschiedene Rennstrecken, beispielsweise Kona, da hast du eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit eines Platten, einfach durch die scharfkantigen durch das Vulkangestein auf der Insel. Und das kann halt entweder zu einem kleinen Loch führen oder halt auch zu einem etwas größeren Loch. So, und bei unserer herkömmlichen Schwalbe Dock Blue Milch haben wir kleine Partikel, das heißt, dieses Sealant ist ideal für kleine Defekte, also kleine Löcher. Aber jetzt ist die Frage, was machst du, wenn du mal einen größeren Cut hast? Und da bräuchtest du dann etwas größere Partikel, oder da ist die Chance, dass es durch größere Partikel abdichtet, noch mal ein bisschen höher. Und da sind wir dann hingegangen und haben uns Gedanken gemacht, was passiert, wenn wir jetzt beispielsweise unser Dog Blue Sealant mit einem anderen kombinieren. Das heißt, in dem Fall hatten wir von Stans das Ray Sealant, das hat ein bisschen größere Partikel und die vertragen sich sehr, sehr gut zusammen. Und da habe ich dann so eine sogenannte 50-50 Mischung gemacht. Das heißt, dass
gute Mische. Halt,
bitte?
Gute Mische.
Dass du halt durch kleine und große Partikel da einfach nochmal ein bisschen mehr Sicherheit nochmal on top hast. Was aber bedeutet, dass du natürlich immer, wenn du das Tubeless Setup aufbaust, immer gucken musst, wie viel Milliliter du von welcher Milch reinkippst. Das heißt, es macht das Ganze nochmal ein bisschen komplizierter. Und genau, das ist das, was wir bei Flo gemacht haben. Ich selber fahre das natürlich auch sehr, sehr viel und probiere da auch gerne mal so ein bisschen rum, weil das die Erfahrung am Ende wieder ist, die ich an die Athleten weitergeben kann. Aber das ist jetzt nichts, was ich jetzt für den, ich sag mal, Hausgebrauch empfehlen würde, weil das halt schon nochmal ein bisschen aufwendiger ist. Von da an, in meinen Augen, das ganz normale Sealant reicht vollkommen aus. Da muss also man jetzt nicht... Also ich sag mal, du musst jetzt nicht die nächste Woche hingehen und musst dann wie Flo dann hingehen und da irgendwelche Sealant zusammenkippen.
Keine Sorge,
das ist dann
du weißt, dass ich dafür ganz unanfällig bin. Solange das hier läuft und ich da meine Milch nachkippe, ist alles gut. Also hier einfach, wie heißt es, Schwalbe Dock Blue? Heißt
Schwalbe Dock Blue, ja.
Damit seid ihr auf der sicheren Seite. Wie oft muss ich, okay, zwei Fragen, welche passt besser? Wie oft muss ich das Ganze nachfüllen in den Reifen? Weil die Milch ist ja irgendwann, also ich muss ja immer wieder Milch nachfüllen.
Genau, also das Problem ist halt, dass der flüssige Anteil der Milch irgendwann verdunstet. Und das passiert natürlich schneller, wenn du das Fahrrad viel Hitze aussetzt. Was für mich immer bedeutet, ich versuche mein Fahrrad möglichst dahin zu stellen, wo es schattig ist, beziehungsweise kühl, dann hält das Ganze einfach ein bisschen länger. Aber ich sag mal, unter normalen Umständen kannst du da locker 4-5 Monate mitfahren.
Und wie erkenne ich, ob ich nachfüllen muss, oder ist es einfach nach Gefühl, wo man so, okay, ich habe da und da aufgebaut, jetzt fülle ich mal wieder nach?
Ja, ich würde es nach Gefühl machen. Man kann natürlich in den Reifen einfach mal reingucken. Das würde natürlich bedeuten, dass man die Luft ablassen muss und einfach vorsichtig mal in den Reifen reinschaut. Aber im Grunde Faustformel 4-5 Monate. Da passiert eigentlich nicht viel in der Zeit. Außer ich habe das Rad jetzt im Sommer, im Hochsommer jeden Tag in der prallen Sonne stehen. Nehmen wir zum Beispiel mal ein ganz gutes Beispiel, Tour Down Under im Januar, Profiradsport. Da sind sehr, sehr hohe Temperaturen. Da hat der Asphalt auch extremste Temperaturen, die natürlich dann nochmal sich auch auf die Tubeless Setups auswirken. Da kann es natürlich passieren, dass dann auch regelmäßig wirklich nachgefüllt werden muss oder erneuert werden muss, weil der flüssige Anteil halt dann schon verdampft.
So, meine zweite Frage. Ich hatte in Girona das erste Mal das Erlebnis, dass hier Milch aus meinem Reifen rauskam, und ich war ganz glücklich, dass auf einmal dann meine Radfahrt weiterging. Ich habe da auch gleich ein Bild geschickt, so, jetzt bin ich endlich überzeugt. Was muss ich mit dem, also ich hatte jetzt da so ein Loch. Kann ich den Mantel einfach weiterfahren? Also muss ich den irgendwann mal tauschen, oder wie verhält sich das?
Im Grunde genommen ist es halt immer die Frage, wie groß ist dieses Loch? Das heißt, wie viel Risiko willst du eingehen, dass das Loch vielleicht irgendwann nochmal wieder aufgeht? Ich denke, dass man da so ein bisschen natürlich von Fall zu Fall gucken muss, aber im Grunde genommen, wenn das abgedichtet hat und jetzt nicht irgendwie porös wirkt, dann kannst du da ohne Probleme mit weiterfahren. Also als ganz gutes Beispiel auch da, früher im Mountainbike, als ich noch Mountainbike-Rennen gefahren bin, da hast du ganz oft, wenn du im Rennen einen Defekt hattest durch ein Loch oder durch einen Durchschlag, dann gibt es wie so eine Art kleine Wurst, die steckst du in dieses Loch rein, und von innen dichtet dann die Tubeless-Milch dieses Loch dann ab. Und es guckt so ein kleines Stückchen von dieser Wurst guckt noch raus. Aber damit kannst du teilweise den Reifen noch komplett runterfahren. Also das ist gar kein Problem, solange das Loch von innen vernünftig abgedichtet ist. Also wenn der Defekt behoben ist und die Luft auch bei dem etwas höheren Druck beim Nachpumpen hält, kannst du da ohne Probleme mit weiterfahren.
Okay, das wollte ich hören.
Kannst du mit so. nach Amerika?
Ja, nee, ich nehme nach Amerika mein Gravelrad mit, und das war im Straßenrad.
Ja, ich habe beispielsweise letztes Jahr bin ich gefahren, und ich hatte dann auch ein Loch im Reifen. Ich glaube, im Training war das. Und dann hat auch super schnell die Milch abgedichtet. Es kam halt ein bisschen Milch raus, gesprudelt. Hat dann aber bei zweimal Drehen des Reifens dann sofort abgedichtet. Da ist übrigens ein ganz guter Tipp, wenn das Loch oben auf der Lauffläche ist, dass den Reifen so drehen, dass das Loch halt nach unten zeigt, also zum Boden hin, weil dann natürlich auch die Milch sich unten im Reifen sammelt und das Loch natürlich viel, viel schneller abdichtet.
Soll man einfach weiterfahren oder dann eher stehen bleiben? Und
du kannst auch weiterfahren. Also es ist immer die Frage, wie schnell dichtet das halt ab. Wenn du weiterfährst und da spritzt die komplette Milch raus, dann hast du das irgendwann am Rücken und am Fahrrad, das ist natürlich unschön. Da bietet sich das dann schon an, stehen zu bleiben. Und das habe ich damals auch gemacht. Habe den Reifen kurz nach unten gedreht, das Loch hat abgedichtet. Dann bin ich sogar noch ein paar Wochen damit gefahren, weil ich nachgepumpt habe und es war gar kein Thema. Und habe dann aber trotzdem irgendwann, ich wechsle halt aus Berufsgründen recht oft auch meine Reifen, und habe dann diesen Reifen auch gewechselt und festgestellt, dass ich einen, ich glaube, mehrere Zentimeter langen Nagel im Reifen hatte. Also der hat sich wirklich in meinen Reifen reingebohrt, ist im Reifen komplett verschwunden, aber die Milch hat von innen abgedichtet, und ich bin da, glaube ich, noch mehrere hundert Kilometer mit gefahren. Da habe ich auch ein recht interessantes Bild von, wo so ein rostiger Nagel in meinem Reifen drin steckt. Aber dadurch, dass das von innen komplett abgedichtet hat und der Reifen mal den Nagel aufgefuttert hat, also der lag dann irgendwo im Reifen, war das gar kein Thema, und ich habe es erst beim Wechseln gemerkt.
So, gibt es noch irgendwas, was wir noch dem Reifengrundkurs hinzufügen müssen, oder können wir Richtung abgefahrene Sachen gehen? Gibt es noch irgendwas, was man sagen muss?
Also was ich ganz gerne den Leuten so ein bisschen auf dem Weg mitgeben möchte, aufgrund der ganzen Diskussion aktuell, ist, dass man sich, wie gesagt, einfach mit dem Setup auseinandersetzt, was man da hat und dass man auch wirklich darauf achtet, was geben die jeweiligen Hersteller an. Also wenn ich zum Beispiel ein Hookless-Setup habe, dass ich keine Reifen benutze, die für einen Schlauch gemacht sind. Also es gibt ja unterschiedliche Reifen, also einmal Tubeless und Tube-Type-Reifen, also auf Deutsch übersetzt halt ein Reifen für Nicht-Schläuche, also Tubeless, und einmal ein Reifen, der für Schläuche gemacht ist. Und das Hookless-Setup ist halt wirklich für Reifen, für Tubeless konstruiert. Das heißt, da kann ich keinen Reifen draufbauen, der normalerweise für einen Tube-Type-Reifen konstruiert ist. Aber das sind so die Kleinigkeiten, die man halt wirklich beachten muss, auch wenn das alles natürlich super viele Informationen sind und das manchmal auch ein bisschen verwirrend wirkt. Aber da muss man sich einfach mal mit auseinandersetzen und dann sollte das eigentlich in meinen Augen auch kein großes Problem geben.
Also, wir halten fest, ganz wichtig, erstmal gucken, was fahre ich da überhaupt für einen Reifen, was habe ich da für ein Setup und sich einfach mal so ein bisschen mit der Materie auseinandersetzen. Und ich glaube, wenn man einmal so sein Setup gefunden hat, so man hat mal einfach, man hat einen Felgenband, man hat die Dichtmilch, man hat irgendwie Ventile und man hat noch ein Ersatzventil und hat irgendwie zwei, dreimal montiert, ich glaube, dann ist die Hürde tubeless genommen und dann, glaube ich, wird man glücklich damit. Also rein vom Fahren her, ich finde es mega. Also ich finde es auch ein bisschen anders, finde ich. Und ich finde es überragend. Das halten wir mal fest.
Freut mich zu hören, dass ich dich da ein bisschen bekehren konnte.
Ja, wirklich. Also Flo hatte schon ganz lang versucht, mich zu bekehren. Und dann sage ich, Simon, jetzt hör mal, mach jetzt endlich mal tubeless. Das ist alles andere, ist Mist. Und er fährt schon so und ich sage, ja, aber mit der Sauerei und Milch und ich war immer so, keine Ahnung. Und irgendwann sagt er, ja, komm, ich lass den Bums jetzt einfach mal tubeless aufbauen. Und seitdem hatte ich keine Panne, keinen Platten mehr, nichts mehr. Es ist, und wie gesagt, ich finde vom Fahrgefühl, vor allem wenn man auch mal so einen Ticken weniger Druck fährt, ich fahre manchmal so 4-2, 4-4 oder sowas auch mal. Oder wenn ich halt auch ehrlich gesagt einfach nicht jedes Mal nachpump. Es ist schon geil. Also ich finde, ich bin Fan. So, und jetzt.
Finale Frage von meiner Seite. Hast du es selbst aufgebaut oder hast du es Flo machen lassen?
Ja, nee. Also Flo hat es auch nicht aufgebaut. Ich habe es auch nicht selbst aufgebaut. Das erste Mal hat mir ein Kumpel geholfen und das zweite Mal ein anderer Kumpel, der hat einen Radladen und den habe ich das mal schnell. Zack, zack.
Ist gut, wenn man gute Kumpels hat.
Ja, das ist gut. So, Sepp, aber jetzt zu dem ganzen ganzen abgefahrenen Zeug. So, was ist jetzt der aktuelle Stand beim Thema Hookless, Hook, Tubeless, UCI, Paris-Roubaix, Testen und was geht gerade ab? Was ist der Stand jetzt? Und wir haben heute, unabhängig davon, wann die Folge erscheint, wir haben den 26. März.
Also 26. März bedeutet, wir sind im Grunde genommen am Dienstag vor der Flandern-Rundfahrt und wir sind gute zwei Wochen vor Paris-Roubaix mit die wichtigsten Kopfsteinpflasterrennen des Frühjahrs. Und ich glaube, es gibt wenig Leute, die das nicht im Fernsehen schauen. Das heißt, da ist super viel Aufmerksamkeit drauf. Und anhand dieser beiden Rennen kann man das schon auch mal ganz gut wiedergeben. Also die Flandern-Rundfahrt ist, ich sag mal in Anführungsstrichen, vom Straßen- oder Untergrund her verhältnismäßig einfach. Ja, es ist Kopfsteinpflaster, aber das ist ein feines Kopfsteinpflaster. Ist zwar auch teilweise steil, das heißt, man braucht schon Grip auf dem Pflaster, aber es ist nicht so wie bei Paris-Roubaix, dass wir Pfade haben, wo einfach irgendjemand mal vor hunderten von Jahren irgendwelche Steine hingeschmissen hat und die da teilweise in Abständen liegen, dass du da irgendwie mehrere Zentimeter zwischen hast, was bedeutet, dass du da sehr, sehr unrhythmischen Untergrund hast. Du hast große Kanten, du hast eine Wölbung auf dem Kopfsteinpflaster. Das heißt, wenn es zum Beispiel nass ist, dann solltest du möglichst nicht an den Seiten fahren, weil es einfach durch die Wölbung dann nochmal extrem rutschig wird. Das heißt, Strich drunter, diese beiden Rennen sind grundauf verschieden, auch wenn es beides Kopfsteinpflasterrennen sind. Bei der Flandern-Rundfahrt ist es für mich verhältnismäßig einfach. Da habe ich auch schon viel getestet. Das heißt, da wird in den meisten Fällen ein 30mm Reifen eingesetzt. Der ist da ein ganz gutes Maß in Bezug auf Pannensicherheit und auch Komfort, was bei den Rennen ja extrem wichtig ist. Bei Paris-Roubaix sieht die Welt dann halt schon wieder ganz anders aus. Das heißt, du hast bei dem Rennen einen Anfangsteil vom Rennen, der meistens auf Kopfsteinpflaster stattfindet, die ersten 60 Kilometer meistens, also beispielsweise beim Frauenrennen. Und danach geht es in die Pflasterabschnitte rein. Und das heißt, da musst du eigentlich einen ganz guten Sweet Spot finden zwischen einem Reifen, der auf Asphalt gut performt, aber auch der keinen Nachteil auf dem Pflaster mitbringt, weil da wird es, wie gesagt, richtig ruppig. Und da gehen wir dann schon von 32 bis 34 mm Reifen aus. Es ist mal ein bisschen davon abhängig, ob diese Reifenbreite natürlich auch in den jeweiligen Rahmen reinpasst. Also das heißt, nicht jeder Rahmen hat halt die Freiheit, dass ich dann 34 mm Reifen reinbauen kann. Wenn ich das auch machen kann, ist es natürlich für das Rennen perfekt. Jetzt ist das so, dass aufgrund der ganzen Thematik die UCI halt eine neue Richtlinie vorgegeben hat. Das heißt, dass auf gewissen Felgenbreiten, also Innenmaulweiten, nur noch eine Reifenbreite X gefahren werden darf. Das heißt, die Reifenbreiten werden gerade ein bisschen nach oben korrigiert und das Verhältnis von Innenmaulweite zu Reifenbreite ist jetzt entscheidend. Das heißt, dass viele Reifen-Felgen-Kombinationen gar nicht mehr gefahren werden können. Das schränkt mich jetzt gerade bei meiner Arbeit so ein bisschen ein, ist jetzt aber auch nicht das riesengroße Problem, weil, wie gesagt, bei dem Rennen wie Paris-Roubaix ist es halt auch wirklich wichtig, einen breiten Reifen zu fahren. Und
also das die Reifen dürfen nicht, also breiter, also je breiter ist gar kein Problem, aber es darf nicht schmäler sein quasi. Oder wie ist es?
Bist du noch da?
Ich bin da.
Ah, sorry. Irgendwie warst du komplett eingefroren. Nochmal bitte.
Alles gut. Also breitere Reifen sind nicht das Problem. Es geht eher ums schmäler werden.
Genau, also du kannst jetzt nicht mehr hingehen und kannst sagen, du willst jetzt beispielsweise eine 25 mm Innenmaulfelge mit einem 28 mm Reifen fahren. Das geht nicht mehr. Das heißt, du musst da in dem Fall minimal halt 30 mm Reifen draufbauen.
Und wie, du warst mit dem Canyon-SRAM Racing Team, also Canyon-SRAM ist das ein Frauen-World-Tour-Team in Roubaix zum Testen. Wie läuft es ab? Du hast gesagt, ihr müsst einen Sweet Spot finden zwischen einem guten Straßenreifen und irgendwie einem Kopfsteinpflaster, man muss da was Gutes rausfinden. Wie läuft das ab, wenn ihr da testet? Auf was guckt ihr oder wie sieht der Prozess aus, um zu diesem Ergebnis zu kommen?
Naja, im Grunde genommen ist es für mich erstmal so, dass es ja nicht das erste Mal war, dass ich jetzt irgendwie in Roubaix zum Testen war. Das heißt, ich komme bei diesem Test an und habe eigentlich schon verhältnismäßig viele Erfahrungswerte im Kopf. Jetzt ist das aber so, dass sich natürlich das Material auch von Jahr zu Jahr ändert. Das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist, so ein Team verändert sich. Das heißt, der Kader, der vielleicht letztes Jahr bei Roubaix am Start war, das heißt nicht, dass die Mädels auch dieses Jahr wieder fahren. Das heißt, es könnte sein, dass der Kader halt ausgetauscht wird und du jetzt ganz andere Mädels am Start hast. Bedeutet, vielleicht sind die leichter, vielleicht sind die schwerer, vielleicht fahren die auch anders übers Kopfsteinpflaster, haben ein ganz anderes Bike-Handling. Und dementsprechend gehst du halt hin und guckst halt, okay, mit jeder Fahrerin am Ende, wo ist für die Person X der perfekte Reifenluftdruck? Und das geht halt viel auch über Kommunikation. Das heißt, bei diesen Tests sitze ich selber auch immer mit auf dem Rad und fahre halt auch mit den Mädels über die jeweiligen Pflasterabschnitte. Und wir gehen dann hin und checken nach jedem Pflasterabschnitt, okay, war der Luftdruck jetzt so gut? Das kannst du teilweise sehen. Das heißt, bei Paris-Roubaix natürlich dadurch, dass das Fahrrad entweder von Pflasterstein zu Pflasterstein extrem springt, weil du viel zu viel Luftdruck hast, oder dass es halt einfach drüber gleitet, in Anführungsstrichen. Und dann ist es natürlich auch so, dass du da auch immer das persönliche Feedback der jeweiligen Person brauchst, weil nur weil der Reifenluftdruck bei der Person 1 funktioniert, heißt das nicht, dass die Person 2 den genauso fahren würde, weil es gibt halt einfach so ein paar Vorlieben. Also ich beispielsweise selber fahre immer ganz gerne ein bisschen mehr Luftdruck, aber es gibt auch Leute, die fahren eher am unteren Ende mit dem Luftdruck. Und da ist es extrem wichtig für mich, wirklich auf dem Fahrrad damit bei zu sein, um, ungefiltert direkt nach jedem Abschnitt das Feedback der jeweiligen Fahrerin zu bekommen, als wenn ich nachher nach so einem Test hingehe und frage, und wie war der Reifenluftdruck, weil dann ist dieses Feedback schon wahrscheinlich dreimal überdacht und auch nicht mehr so spontan. Und wenn ich das aber spontan bekomme, dann kann ich direkt darauf reagieren und wir können es auf dem nächsten Abschnitt wieder testen und dann halt wieder jeweils korrigieren oder das halt in dem Fall dann auch so lassen, wie es ist. Und so sieht dann ein Testing aus. Und das Besondere jetzt beim letzten Testing vor, ich glaube mittlerweile 4 oder 5 Wochen, war halt das extrem schlechte Wetter. Das heißt, wir sind schon gestartet bei Dauerregen und sind dann am Ende in Roubaix angekommen und hatten teilweise Kopfsteinpflasterabschnitte, wo wir kniehoch im Wasser standen. Und jeder, der so ein bisschen die Paris-Roubaix-Austragung, ich glaube 2021 im Oktober noch vor Augen hat, oder 22, ich weiß es gar nicht.
Boah, das war geil.
Ja, genau. Der Tag war auch echt geil.
Also für mich vorm Fernseh, und ich gucke ja dann immer, war der Abend so sehnsüchtig auf die Gruber-Bilder, sah alles sensationell geil aus. Und zum Angucken war es Hammer, aber ich glaube zum Fahren war das die absolute Vollhölle.
Ja, nasses Pflaster oder beziehungsweise nasses Roubaix-Pflaster ist, das ist nochmal eine komplett andere Welt. Also wie gesagt, das Kopfsteinpflaster hat ja immer so eine Wölbung, das heißt, du musst wirklich ganz genau gucken, wo du fährst. Dann ist das Risiko, wenn du Pfützen hast, du weißt nie, was in dieser Pfütze drin ist. Ist da jetzt irgendwie in Anführungsstrichen einen halben Meter tiefes Loch, wo du drin versinkst, oder ist das einfach nur eine kleine Pfütze? Und es ist super rutschig, du hast Dreck überall, also ich konnte beispielsweise am Tag nach dem Testing mein Fahrrad, hätte ich fast komplett in die Mülltonne stecken können, weil Bremsbeläge, also ich habe mir sogar meinen kompletten Bremssattel hinten runtergefahren, weil ich irgendwann auf Metall gebremst habe. Das ist schon eine extreme Anforderung an das komplette Material, und generell bei nassen Bedingungen hast du immer noch mal auch ein höheres Risiko von einem Defekt, weil halt einfach durch die Nässe natürlich auch mehr am Reifen haften bleibt. Und was am Reifen haften bleibt, kann natürlich auch mal schnell zu einem Loch führen. Das heißt, Regen, Paris-Roubaix sind die extremsten Bedingungen, die man eigentlich im Straßenradsport vorfinden kann. Also ich glaube, extremer wird es im Grunde genommen nicht mehr.
Und du gibst dann so ein bisschen das Know-how und das Ergebnis von dem Testing zusammen mit den Fahrerinnen an die Teammechaniker irgendwie weiter und hoffst, dass die das dann auch so aufbauen. Hallo, Sepp?
Also irgendwie, entweder liegt es an meiner Internetverbindung oder ich weiß auch, oder an Zoom, keine Ahnung.
Hallo, bin ich wieder da?
Ja, bist wieder da.
Okay. Hast du meine Frage noch gehört?
Ja, ich habe es noch gehört. Im Grunde genommen ist es so, dass der Hauptansprechpartner bei den Teams für mich der Mechaniker ist. Mit dem, also zum Beispiel bei Canyon Swam, bin ich im fast täglichen Austausch mit dem Mechaniker. Und der selber hat auch so viel Erfahrung, dass sogar ich von seinem Feedback noch extrem viel profitieren kann und da auch sehr, sehr viel rausziehe. Und auch bei so einem Testing ist der natürlich auch mit dabei. Das heißt, mit dem bespreche ich dann auch die Werte und man macht sich auch zusammen Gedanken, was können wir zum Beispiel für so ein Rennen irgendwie aus dem Hut zaubern, was uns vielleicht nochmal einen Vorteil gegenüber anderen Teams bringt. Und da ist es für mich einfach Gold wert, dass ich da jemanden habe, mit dem ich da auch die Köpfe regelmäßig zusammenstecke und mir Gedanken mache. Und entweder kommt er mit einer verrückten Idee um die Ecke oder ich mache das. Da haben wir schon die eine oder andere Sache auch schon wirklich sehr erfolgreich umsetzen können.
Aber was sind dann in dem Bereich noch verrückte Ideen? Was gibt es da noch außer Breite, Luftdruck und ja?
Ja gut, wir hatten jetzt, wenn man ein bisschen von Roubaix weggeht, natürlich letztes Jahr bei den Ardennen-Klassikern war das Team Canyon SRAM das erste professionelle Radteam, was auf einem Aerotan-Setup unterwegs war. Das heißt, ein Aerotan-Schlauch und ein Aerotan-Reifen. Und wenn man sich jetzt mal die Ardennen-Klassiker vorstellt, ganz speziell den Flash Wallon, da geht es am Ende über 20% ins Ziel berghoch und jedes Gramm, was du da sparst, ist natürlich ein Gramm, was du in Vortrieb umwandeln kannst. Und wenn du dann so ein Aerotan-Setup fährst, dann sparst du wahrscheinlich pro Reifen nochmal gute 100 Gramm zu einem normalen Tubeless-Setup, einfach weil dieser Reifen so extrem leicht ist. Und das macht natürlich dann bei so einem Schlussanstieg schon ordentlich was aus. Und wir hatten da, glaube ich, auch eine ziemlich erfolgreiche Frauentour de France mit Ricarda und mit Kasia, die beide auf diesem Setup unterwegs sind und Bergtrikot Platz 3 in der Gesamtwertung durch Kasia und Etappensieg durch Ricarda. Das ist natürlich dann schon die Krönung für diese Arbeit, muss man ganz ehrlich sagen. Und das auch bei der Gravel-WM. Also Kasia hat ja am Ende die Gravel-WM gewonnen. Auch da waren wir vorher zusammen unterwegs und haben nach dem richtigen Reifenluftdruck gesucht. Und das ist jetzt nicht so, dass ich da den Reifenluftdruck irgendwie um ein Bar verändere. Aber das sind am Ende Kleinigkeiten, 0,2, 0,3 Bar, die aber vielleicht dann am Ende der Athletin das Gefühl geben, sie ist in der Kurve nochmal sicherer und kann vielleicht ein bisschen schneller durch die Kurve fahren. Und das macht es am Ende vielleicht aus. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass sie deshalb die Gravel-WM gewonnen hat, definitiv nicht. Aber es hat vielleicht ein ganz klein bisschen dazu beigetragen, dass der Tag erfolgreich gelaufen ist.
So ein ganz kleines Regenbogenstreifchen darfst du dir schon mal tätowieren.
Ja,
dein erstes.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist natürlich, solche Erfolge sind, die machen die ganze harte Arbeit, die du dann teilweise auch hast. Also wie gesagt, so ein Tag im Regen bei Paris-Roubaix und das waren am Ende waren es 4 Tage im Regen bei irgendwie 4 Grad und Dauerregen. Und wenn du dann so Ergebnisse, oder wenn die Mädels dann so abliefern, das ist dann natürlich schon was Besonderes. Und wenn man da jetzt mal auch von Canyon Swam mal über den Tellerrand weiter drüber hinausschaut, auch im Triathlon, also letztes Jahr Ironman-Weltmeisterschaft Nizza, wenn man sich das Podium anguckt, dann dürfte ganz schnell klar sein, was da für Reifen gefahren worden sind. Und das ist natürlich, ja, das macht dann schon irgendwie stolz, bin ich ganz ehrlich. Also da wäre ich, glaube ich, da wäre ich ziemlich verstrahlt, wenn das spurlos an mir vorbeigehen würde, bin ich ganz ehrlich.
Ja, zu Recht. Hat das ganze Podium Schwalbe-Reifen an den Rädern gehabt? Mal unabhängig davon, ob die mit euch zu tun haben oder nicht. Es kann ja auch, es gibt ja auch Leute, die fahren Schwalbe-Reifen und haben vertraglich gar nichts mit euch zu tun, was ja dann auch noch mehr für euch spricht.
Naja, wir können es ja mal andersrum machen. Du kannst ja mal, du bist ja ein ganz guter Profi da drin, Ergebniswissen vorzulesen. Nimm mal die ersten 3, sag mal die Namen und ich sag dir, was sie für eine Reifenbrand benutzt haben.
Ja, gut, das Podium in Nizza ist ja klar. Sam Laidlow, Patrick Lange, Magnus Ditlev.
Genau, und dann wirst du ganz schnell sehen, dass Platz 2 und 3 auf Schwalbe unterwegs waren.
Oh, Patrick ist ja auch Athlet von euch, glaube ich, oder?
Patrick ist Athlet von uns, ja. Und mit Patrick hatten wir auch lange im Vorgang überlegt, was wir für dieses Rennen machen, weil es halt einfach, der Radkurs war sehr, sehr höhenmeterlastig. Das heißt, auch da wieder Gewicht macht einen Unterschied. Und wir haben, glaube ich, schon 2 Monate vorher war Patrick mit Jens, also der zuständige Mitarbeiter von Canyon, der sich dort um die Profis kümmert, zum Testen in Nizza. Und da hatten wir die gemeinsame Idee, dass wir auch da dieses Aerotan-Setup einsetzen, was am Ende, glaube ich, Patrick auch dazu verholfen hat, berghoch in Nizza wirklich eine sehr gute Performance auf den Asphalt zu legen. Und dementsprechend war es, glaube ich, eine ganz gute Idee, das so umzusetzen.
Der Löwe hat noch ein paar Fragen mit reingegeben, wenn wir schon beim Triathlon sind. Kann es sein, dass verschiedene Reifen auf verschiedenen Laufrädern schneller oder langsamer sind? Also zum Beispiel Laufrad A ist, oder wir nehmen mal einen Schwalbe-Reifen, der ist mit, oh Gott, okay, jetzt verrenne ich.
Ich glaube, ich weiß aber, wie er es meint.
Also ich lese auch mal vor, wie er hat es so in die WhatsApp-Gruppe geschrieben. Kann es sein, dass verschiedene Reifen auf verschiedenen Laufrädern schneller oder langsamer sind? Also zum Beispiel Laufrad A Conti schneller als Schwalbe oder Laufrad B andersrum. Das ist, wie entscheidend ist die Laufrad-Reifen-Kombination quasi?
Die ist sehr, sehr entscheidend. Also es ist halt einfach so, dass nehmen wir jetzt mal das Beispiel von dem neuen Aero-Reifen, den wir bei Schwalbe letztes Jahr vorgestellt haben. Wir haben da sehr, sehr viel im Windkanal getestet und da stellst du natürlich fest, dass die verschiedenen Reifenformen schon auch interessant sind für die Aerodynamik am Vorderreifen. Also der Hinterreifen ist gar nicht so interessant, sondern wir reden tatsächlich, wenn es um Aerodynamik geht, wirklich über den Vorderreifen, weil der im Wind steht und auch eine sehr, sehr große Angriffsfläche hat. Und je nachdem, wie die Form dieses Reifens ist, ist natürlich auch die Aerodynamik eine andere. Was bedeutet am Ende unterschiedliche Aerodynamik von Reifen A zu Reifen B bedeutet, der Reifen A oder beziehungsweise Reifen B, einer von beiden wird schneller sein, definitiv, ja.
Kann man definieren, wie viel Zeit oder Watt man mit dem Top-Reifen, mit dem zu der Zeit angesagtesten Scheiß von 2014, um mal wieder auf Sebis Hawaii-Sieg zu kommen, im Vergleich zu 2023 auf Hawaii spart. Also wie viel Watt oder Zeit spart man durch die Reifenentwicklung der letzten 10 Jahre? Gibt es da Anhaltspunkte?
Es ist super schwer natürlich am Ende in Zahlen runterzubrechen, weil es ist halt immer, wie gesagt, die Frage, welches Komplettset abgefahren wurde. Nehmen wir jetzt mal vielleicht ein bisschen weiter noch vor Sebis Hawaii-Sieg, weil Sebi war mit einem Setup unterwegs aus Reifen und Latexschläuchen in 23 mm. Aber gehen wir jetzt noch mal ein paar Jahre weiter zurück und sagen wir jetzt mal, wir sind im Zeitalter der Schlauchreifen. Das heißt, da, wo der Schlauch noch in den Reifen eingenäht war und der Reifen auf die Felge geklebt wurde. Und das im Vergleich zum heutigen Setup, also Tubeless Setup, mit einem 28 mm Reifen. Ich glaube, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass wir da über gut und gerne 30 Watt sprechen. Locker.
Ui, das ist ja schon eine ganze Menge.
Und ich glaube, für 30 Watt, wenn ich einem Athleten heute sagen würde, hey, ich habe was gefunden, was dir 30 Watt bringt, ich glaube, die würden mich auf Anhieb zum König krönen. Also 30 Watt sind...
Da wirst du auf so einem Stuhl am Ali Drive entlang getragen.
Ja. Also ich glaube, 30 Watt, das sind Welten. Mal ganz abgesehen vom angesprochenen Komfort und der Pannensicherheit. Also da hat sich in den letzten Jahren wirklich extrem viel getan.
Also wenn du dieses heilige 30 Watt... Wenn du die Schraube findest, hier, da kommst du erstmal zu mir damit. Kommst du erstmal zu mir.
Für dein Setup jetzt, oder was?
Dann kann der Florian und der Löwe, die können das dann mal fahren.
Ja, ich glaube, dass ich.
Dann kommt der Rest.
Dass ich bei den beiden ja schon verhältnismäßig nah dran bin. Aber ja, tatsächlich mache ich mir natürlich viele Gedanken darum, was man verbessern kann. Und ich sag mal, bis vor ein paar Jahren war das sicherlich auch noch gang und gäbe, dass die Athleten hingegangen sind am Anfang des Jahres, sich Gedanken gemacht haben, okay, der und der Reifen ist halt gut, den nutze ich fürs ganze Jahr. Und inzwischen ist es so, dass desto mehr Erfahrung ich natürlich auch in meinem Berufsalltag mache, desto mehr kann ich natürlich auch die verschiedenen Rennstrecken einschätzen oder auch einschätzen, wie, ja, was kommt auf die Athleten zu. Und dann dementsprechend den besten möglichen Reifen suchen. Also wie gesagt, Nizza Radkurs, was ja auch dieses Jahr die Frauen vor der Nase haben werden, ist sicherlich anders zu behandeln, als ich jetzt in Kona oder vielleicht jetzt bei einem PTO-Rennen einsetzen würde. Das heißt, da guckst du mittlerweile viel, viel genauer hin, was habe ich für eine Radstrecke, was habe ich für Temperaturen, wie sind die Regenwahrscheinlichkeiten, was ist mit Asphaltqualität, das zählt mittlerweile alles mit rein und keine Ahnung, vor 20 Jahren hast du einfach einen Reifen draufgebaut und bist den gefahren und Punkt.
So, machen noch zwei Setup-Musterbeispiele, die du, glaube ich, bestimmt spontan aus dem Hut zaubern kannst. Einmal T100 Singapur, bullenheiß, irgendwie 80 Kilometer Radkurs. Ja. Was baust du drauf? Also Mika, falls du es hörst, mitschreiben.
Also ich glaube, dass das Erste, was da entscheidend ist, du hast es gerade angesprochen, Bullen heiß. habt ein Auge auf das Sealant in den Reifen. Das heißt, lasst wirklich den Reifen nicht den ganzen Tag irgendwo in der Sonne stehen, vielleicht auch nicht auf dem Balkon, sondern nimmt es mit ins Hotelzimmer etc. Das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist, das Rennen hat ziemlich viele Kurven. Das heißt, du musst auch einen Reifen haben, der möglichst viel Grip hat und kannst auch vielleicht da so ein bisschen über den Luftdruck regeln. Das heißt, vielleicht ein klein bisschen weniger Luftdruck, als du sonst fahren würdest auf einer Strecke, die nur irgendwie mit einem Wendepunkt ausgestattet ist. Sonst, die Straßenqualität scheint ziemlich gut zu sein. Genau, dementsprechend ist es da verhältnismäßig einfach, dass du einen Aero-Reifen, glaube ich, also unser Schwalbe Pro One Aero, glaube ich, eine ganz gute Wahl ist.
Wie viel, ja gut, Druck, das kann man jetzt wieder mal nicht sagen.
Weil das, also wenn wir das Fass jetzt aufmachen, ich glaube, dann wird es extrem kompliziert, weil da sind so viele Parameter, die da entscheidend sind.
Aber welche Parameter sind entscheidend? Außer jetzt hier so, das, wie du es vorhin bei mir gesagt hast, okay, mein Körpergewicht, mein Radgewicht und fertig. Welche Parameter sind dann noch entscheidend?
Das Wetter, also das heißt Regen, ja, nein. Dann kannst du sogar noch hingehen, was ich letztes Jahr für Kona gemacht habe, dass du vorher auch ausrechnen kannst, wie viel Luft fülle ich in den Reifen morgens, damit der mittags auf dem perfekten Luftdruck unterwegs ist.
Weil der dann um wie viel 0,02 Bar verliert.
Naja, machen wir den Selbstversuch. Stellen wir dein Fahrrad irgendwie draußen hin, morgens irgendwie um 9 Uhr, wo es noch verhältnismäßig frisch draußen ist, wenn das Wetter dann hier irgendwann auch mal besser wird. Und dann gehst du mal so gegen 13 Uhr raus und wirst feststellen, oh ja, ist schon ordentlich warm geworden. Das heißt, Hitze, also bei Hitze dehnt sich halt Luft aus. Was das bedeutet, oder es bedeutet am Ende, dass der Reifen praller wird. Und das hat natürlich dann am Ende wieder einen extremen Einfluss auf den Rollwiderstand und auch auf den Grip. Und da sollte man dann schon überlegen, macht es Sinn, den Reifen schon morgens so prall zu befüllen, dass er am Mittag noch mehr oder noch mehr Druck hat. Sondern vielleicht morgens ein bisschen weniger reinfüllen, dass er dann mittags, wenn du quasi vom Schwimmen zurückkommst, aufs Rad wechselst, dass er dann im Optimum ist. Aber das ist.
Merke, wenn man sein Rad bei einem Hitzerennen, bei einer Langdistanz am Vortag eincheckt, lasst mal ein bisschen Luft aus dem Reifen, ihr kommt in der Früh noch in euer Rad, weil es ist, glaube ich, keine gute Idee, wenn es in der Nacht um 4 dann bumm macht und der Reifen platzt.
Genau. Also da muss ich ganz klar dazu sagen, wir reden hier über das absolute letzte Prozent. Also das ist eine Sache, die musst du auch wirklich genau treffen, weil sonst geht der Schuss nach hinten los. Das würde ich jetzt auch keinem empfehlen, weil da stehen auch sehr, sehr viele Formeln dahinter etc. Das ist jetzt keine Sache, die man mal eben so macht. Nach Gefühl kann man das, ich sag mal, für die Gravel-Fahrer ist es manchmal ganz interessant, weil Gravel-Rennen starten meistens ziemlich früh morgens, wenn es noch sehr, sehr kalt ist, also gegen 6, 7 Uhr morgens und enden dann gegen nachmittags, wo es dann schon sehr, sehr warm oder teilweise auch extrem heiß wird. Und bei so einem Rennen ist es natürlich suboptimal, wenn du mit einem reifen Luftdruck losfährst, der sich noch dann erhöht durch die Hitze und du dann am Ende im Grunde genommen auf losem Schotter unterwegs bist und der Reifen viel zu viel Luftdruck hat. Das ist natürlich eher unschön, aber das kannst du auch so ein bisschen über Gefühl morgens regeln. Was ich jetzt auf gar keinen Fall empfehlen möchte, und das möchte ich auch ausdrücklich sagen, dass jetzt Leute hingehen und irgendwie anfangen rum zu experimentieren, von wegen ich fülle morgens oder am besten auch am Abend vorher den Luftdruck rein und hoffe, dass es am nächsten Tag um 13 Uhr den perfekten Luftdruck hat. Das definitiv nicht. Also das ist wirklich der Grund, warum es meinen Job gibt. Ich befasse mich mit sowas, aber das ist keine Sache, die man mal eben nebenbei mal machen sollte, weil das kann halt auch dazu führen, dass der Reifen am Ende platt ist oder viel zu viel Luftdruck hat.
Ja, aber es ist ja, es passiert ja nicht selten, dass in der Nacht in Wechselzonen Reifen platzen. Das wollte ich einfach damit sagen.
Ja, genau. Also
wenn es heiß ist, lasst mal, wenn es heiß ist, achtet drauf, dass ihr am Abend, wenn ihr das Rad eincheckt oder am Nachmittag, lasst mal Luft aus dem Reifen raus. Da kommt, also der dehnt sich dann ein bisschen. Ihr kommt in der Früh an euer Rad, ihr könnt es dann in Ruhe aufpumpen. Nehmt eine Pumpe mit in die Wechselzone, aber stellt ihn nicht aufgepumpt bei 30 Grad am Tag davor hin, weil dann kann es in der Früh das böse Erwachen geben. Und das will niemand. So, und wir machen noch, was wolltest du sagen?
Genau, und im Grunde genommen ist es, glaube ich, der wichtigste Tipp, den ich an der Stelle geben kann, setzt euch mit eurem Reifenluftdruck generell mal auseinander, weil die meisten Leute gehen halt hin und nehmen jetzt mal an, nächstes Wochenende ist mein Highlight-Rennen des Jahres. Welchen Luftdruck muss ich denn jetzt eigentlich fahren? So, fahrt den Luftdruck auch unbedingt im Training vorher, dass ihr euch an diesen Luftdruck gewöhnt, weil Luftdruck beeinflusst natürlich auch ein Kurvenverhalten von einem Fahrrad, weil mit einem Luftdruck A fährst du anders durch eine Kurve als mit Luftdruck B. Von da an kauft euch so einen kleinen Luftdruckprüfer. Die kosten nicht viel, ich glaube roundabout 10 Euro. Aber das ist am Ende wirklich ein Gamechanger, wenn ihr schon im Training euch an diesen entsprechenden Reifenluftdruck gewöhnt und ihr gewinnt ja auch Erfahrung damit. Das heißt, wenn du jetzt auf einmal beim Wettkampf einen Reifenluftdruck fährst, der dir aber eigentlich gar nichts sagt, ist das ein Unterschied, als wenn du dich mit deinem Reifenluftdruck vorher schon mal auseinandergesetzt hast. Und das ist zum Beispiel der Grund, warum ich jeden von meinen Athleten eigentlich immer mit einem kleinen Prüfgerät ausstatte und das auch in den Teams, beispielsweise Canyon SRAM, an die Mädels weitergebe, dass die auch zu Hause sind, auch wenn die keinen Bock drauf haben, aber die werden dann von mir dazu genötigt, vor ihrem Training auch mal den Reifenluftdruck zu kontrollieren, weil bringt halt nichts, wenn die dann zu einem Rennen kommen und dann einen ganz anderen Luftdruck fahren müssen, als sie den im Training gewohnt sind.
Das war ein schönes Schlusswort, Sepp.
Amen.
Amen. Amen. Ey, ich glaube, wir haben es besser hinbekommen als in der Aufnahme vorher, glaube ich sogar. Es hat sich gelohnt, dass wir es nochmal gemacht haben.
Ja,
und auch von gestern auf heute verschoben haben. Und der dritte Anlauf war gut.
Der dritte Anlauf
war gut. Ja, gibt es von deiner Seite aus noch was hier rein muss, außer dass man soll mal Schwalbe-Reifen kaufen. Ist ja keine Werbung und wir haben im Podcast nichts mit Schwalbe zu tun, aber sind gute Leute da. Gibt es sonst noch was zu sagen?
Ja, ich glaube einfach, dass es jetzt gar nicht wichtig ist, ob du jetzt in Anführungsstrichen einen Schwalbe-Reifen oder ein anderes Fabrikat fährst. Wichtig ist für uns alle, dass das Tubeless funktioniert und dass wir da keine Negativerfahrung mitmachen, weil das bringt mir halt gar nichts. Und wenn sich am Ende jemand für einen Schwalbe-Reifen interessiert oder entscheidet, dann ist es natürlich cool. Aber ich glaube grundsätzlich viel, viel wichtiger, dass wir alle mit dem Tubeless zurechtkommen und da irgendwie keine Negativerfahrungen machen.
Schön. In diesem Sinne, Sepp, vielen Dank, dass du auch deine ganze Erfahrung und dein ganzes Wissen hier so rausplauderst und das mit allen Leuten teilst. Vielleicht war für den einen oder anderen die ein oder andere was dabei, was man mitnehmen kann, was man lernen kann. Und ja.
Sehr schön.
Ich glaube, das war's.
Vielen Dank für die Einladung. Allen Athleten da draußen eine erfolgreiche Saison. Wie gesagt, setzt euch ein bisschen mit eurem Setup auseinander und fangt nicht an, ganz krasse Experimente, vor allem nicht kurz vor einem Wettkampf, zu betreiben. Und dann sollte es eigentlich schon glatt gehen.
Gut. Perfekt. In dem Sinne, Sepp, Klappe zu. Tschüssi, vielen Dank.
Klappe zu, Affe tot. Simon, dir einen schönen Tag. Wir hören uns. Bis dann.
Tschüss.